Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 320 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Andrea präsentiert wird. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung und deine Podcast-Patenschaft. Ja, wir müssen leider über eine Niederlage sprechen. Sehr, sehr schräges, interessantes und sicherlich auch ein Spiel, über das man einiges sagen kann. 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Samstag. Und sprechen natürlich auch über das Karlsruhe-Spiel. Was jetzt als nächstes ansteht, dann ist ja erstmal noch eine Länderspielpause, bevor es dann weitergeht. Genau, und dann gab es jetzt aus dem FCM-Umfeld in den letzten Tagen so ein paar Nachrichten, über die es sich vielleicht auch zu sprechen lohnt. Also Stichwort Stadionname, Stichwort Nachwuchsleistungszentrum und weiteres. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, über eine Mannschaft sprechen oder einen Spieler sprechen, der mal beim 1. FC Magdeburg war und gestern ganz coole Sachen veranstaltet hat. Hallo Thomas, grüß dich erstmal.
Hallo.
Ich möchte gerne mit dir zusammen jetzt zu Beginn der Folge Kai Brünker huldigen und feiern.
Ja, geil. Also,
geil, oder? Also super cool. Erzähl, wie geht's dir?
Ja. Ach ja, schon krass, wenn man überlegt, dass Saarbrücken jetzt innerhalb von 4 Jahren das zweite Mal im Halbfinale steht. Einmal als Viertligist, einmal als Drittligist. Ja. Das ist schon ein Brett, schon richtig cool. Mal jetzt, wenn man jetzt mal so ein bisschen so die Vereinsbrille mal abnimmt, dann muss man schon sagen, da kann man, glaube ich, zurzeit wirklich sagen, wer Pokal sagt, meint den 1. FC Saarbrücken. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also als unterklassiger Club jetzt das zweite Mal dort im Halbfinale zu stehen in den letzten 4 Jahren und vor allem in dieser Saison wirklich drei Bundesligisten und 2 Zweitligisten schon rausgeschmissen zu haben, kann man mal machen. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Bundesligist der 11-malige Meister in den letzten 11 Jahren war und der andere vor 2 Jahren den Europapokal gewonnen hat, das ist dann schon ziemlich cool, so was Saarbrücken da gerade leistet. Wenn man bedenkt, dass Brünker von diesen 5 Spielen gegen oberklassige Mannschaften 3 Tore geschossen hat und 2-mal das entscheidende Tor. Geil. Freut mich total für den Jungen.
Ja, freut mich auch mega. Ich habe mir gestern die letzten 30 Minuten, glaube ich, vom Spiel habe ich mir angeschaut und bin jetzt, muss jetzt ja mal ehrlich sagen, also so eine Art von Fußballspiel finde ich ja cool. Ne? Also das war ja gestern, also du hast es sicherlich auch gesehen, oder? Oder hast du es im Ticker verfolgt irgendwie?
Ich habe die letzten 12 Minuten gesehen.
Ah ja, okay, genau. Also hast du sozusagen auch die Live-Bilder da mitgenommen. Genau, und ich muss ja, wie gesagt, ne, das ist ja für mich so Fußball, wie ich ihn halt sehr, sehr gerne mag, weil es ja mit Fußball so wahnsinnig viel dann hinten raus nicht mehr wirklich zu tun hatte. Also der Platz war ja irre. Also und auch quasi so die... Ich
habe ein bisschen Wasserball gespielt, ja.
Boah, Alter, also die Riesenpfützen, da vor allem in der Saarbrücker Hälfte. So, und dann halt eben wirklich so ein Kampfschwein-Spiel irgendwie. Naja, und als der, also bin ich ganz ehrlich, ne, als der Brünker dann da das 2-1 macht, das war irgendwie 94. Minute oder so, da habe ich jetzt erstmal ein kleines Tänzchen aufgeführt bei mir, bei uns zu Hause. Also das ist schon richtig geil.
Ich habe gesehen, der Ball geht durch,
Ja, genau.
Und in dem Moment, wo der dann schießt, weil das war für mich, ich habe das nicht gesehen im Fernsehen, ich habe das auf dem Tablet geguckt, ich habe es nicht gesehen, dass das Brünker war und dachte mir so, oh, wie geil wäre das jetzt, wenn das Brünker war? Und dann schalten die halt so rum auf den Spieler, der da jubelt, und dann war es Brünker. Und
ja, ja,
das
genau.
Das war einfach cool.
Genau. Ja, also, ja, super geil.
Also für ihn ist das natürlich klar, also gerade auch mit seinem Vater, was er letztes Jahr dann war und oder was das dann war, Ende 22. Und dann dieses schwere halbe Jahr auch bei uns, weil er dann ja auch länger nicht trainiert hat aufgrund seiner Situation mit dem Vater da, ist dann, ja, es freut einen einfach nur, dass er da eben auch so erfolgreich auch wieder Fußball spielen kann und eben auch zeigen kann, dass er eben doch in der Lage ist, gegen Hochklassik oder gegen Mannschaften, die eben zweite Liga aufwärts spielen, auch treffen kann. Und das ist freut mich einfach und ich sag mal so, Kaiserslautern, Saarbrücken und Leverkusen, Düsseldorf sind schon, finde ich, 2 ziemlich krasse Halbfinals.
Also auf jeden Fall, vor allem Saarbrücken, Lautern, das ist ja schon auch echt.
DFB-Pokal, Halbfinale ohne Bayern, ohne Dortmund, ohne Leipzig.
Ja.
In den letzten Jahren war ja eigentlich undenkbar. Ja. Und es ist schon geil.
Ja, und ich habe vor allem so gedacht, Also die Chance war auch für uns tatsächlich da, ja. So, also wann, wenn nicht in diesem Jahr, du wirst einen Zweitligisten oder einen Drittligisten im Finale haben, das ist sicher.
Ja, das ist irre.
So, und also schon cool. Naja, und ja, genau, also ja, also was du zu Brünker gesagt hast, Gönnung auf voller Linie. Ich habe, als der das Ding reinmacht oder als er so zum Schuss einsetzte und das Ding dann auch versenkt, habe ich so gedacht, das ist schon geil, wenn du so einen ordentlichen Mittelstürmer im Kader hast, also der auch einfach jetzt nicht als ersten Impuls hat, okay, ich passe den Ball mal schnell wieder irgendwo anders hin, bloß nicht aufs Tor schießen.
Vor allem der eben da sehr überlegt,
ja,
den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters, gar nicht mit Gewalt, einfach nur platziert,
genau,
mit der Innenseite gegen die Laufrichtung des Torhüters. Also da hat man gesehen, Kopf eingeschaltet, abgeschlossen, Tor.
Genau.
Großartig.
Genau. Und unsere Podcast-Patin Andrea hatte mir nochmal geschrieben, sie hat jetzt kein dediziertes großes Diskussionsthema für Sonstiges, aber ja, findet das Thema Kai Brünker halt auch spannend und schrieb mir dann, hätte ja bei den Verantwortlichen gerne mal Mäuschen gespielt, warum er jetzt sozusagen nicht, also keinen Vertrag mehr bekommen hat. Wir werden es halt nie erfahren, aber natürlich kann man halt ein bisschen spekulieren. Das können wir vielleicht an der Stelle dann direkt mit unterbringen, weil sie sonst halt keinen Themenwunsch hat. Also ich glaube, Spekulation ist relativ einfach. Kai Brünker passt halt nicht ins Anforderungsprofil von Christian Tietz. So, weil er ja nun wirklich, also halt ein, naja, okay, ich möchte jetzt Kai Brünker nicht zu nahe treten, aber so Mittelstürmer, untere zweite Liga, obere dritte Liga England so, also so ein bulliger Stürmertyp, der einfach das macht, was er gestern im Spiel gemacht hat, also sich absolut reinhauen, ein Kampfschwein arbeiten, ackern und dann halt eben einen Schädel hinhalten und auch noch einen schönen, also noch einen feinen Fuß haben und ich glaube einfach, dass naja, Christian Tietze auf andere Spielertypen setzt. Ich glaube, das ist tatsächlich so einfach.
So. Ja, ist es. Ja, klar. Also ich glaube, das kann man beiden auch nicht in dem Sinne dahingehend nicht vorwerfen. Also,
nö, genau.
Christian Tietze spielt einen anderen Fußball. Da braucht er eben solche Stürmertypen nicht.
Genau.
Ich persönlich hab's aber ganz gerne, wenn ein Kader auch solche Stürmertypen hat, einfach weil die auch ein anderes Element reinbringen als immer nur das Gleiche. Das wurde so entschieden. Christian Tietze spielt eben mit anderen Stürmern. Ob man die jetzt noch Stürmer nennen kann, sei mal dahingestellt bei der Torquote, die wir da vorne haben. Aber also er hat da einfach einen anderen Ansatz und der Ansatz dieser Brücken ist dann eben dahingehend, dass du eben so einen Spieler wie Kai Brünker gebrauchen kannst. Ja, also von daher.
Genau, ja, sehe ich ähnlich.
Gut für ihn, schön für ihn, dass er dann einen Verein gefunden hat, wo man auf ihn setzt, wo man ihm vertraut, wo man eben auch mit seiner Art und Weise, die er hat, eben auch arbeiten will und ohne das jetzt Christian Tietz vorzuwerfen. Und Gott, also nicht, dass das wieder hier so ankommt.
Ja,
sondern da ist das eben so erwünscht. Da braucht man so einen Spielertypen. Umso schöner ist es doch für ihn, dass es für ihn funktioniert und dass es läuft bei ihm.
Genau.
Also von daher.
Ja, absolut. Unterschreibe ich dir so, sehe ich ganz genauso. Und vor allem ist es auch schön, dass er halt, Phrase gebe ich mir, dass er halt eben einfach auch da nochmal so eine schöne Geschichte schreiben kann mit dem Verein und nicht einfach nur irgendwo kickt, sondern da eben tatsächlich auch nochmal so richtig, richtig Welle macht. Und ich bin da auch ehrlich, also im Halbfinale sind da meine Herzen schon, obwohl ich mit Saarbrücken sonst überhaupt nichts anfangen kann. Gibt es ja auch eine kleine Geschichte im FCM und so. Aber sind meine Herzen da schon auf Saarbrücker Seite in dem Halbfinale, das ist ganz sicher. Und dann, ja, mal gucken. Also das nochmal eine Phrase, der Pokal schreibt dir seine eigenen Geschichten und hat seine eigenen Gesetze und so weiter. Also gegebenenfalls.
Diese Saison auf jeden Fall.
Also vielleicht wird es ja.
Diese Saison auf jeden Fall.
Also ich meine, du würdest ja jetzt auf dem Papier würdest du jetzt sagen, gut, okay, das ist ein klares Ding für Leverkusen, aber ich meine.
Ja, ist es. Ist es ja nicht nur auf dem Papier. Also wenn man realistisch ist, ist es tatsächlich eigentlich jetzt Leverkusens Ding. Aber lass mal Leverkusen so weiterspielen. Die spielen, muss ja wirklich sagen, die spielen ja wirklich sehr konstant, sehr gut.
Mhm.
Und lass die mal ins Europa-League-Finale kommen. Das Finale ist 3 Tage vorm Pokalfinale.
Oh, spannend. Ja, spannend.
So, und dann gucken wir mal, wenn die gegen Düsseldorf, ich gehe davon aus, dass die zu Hause gegen Düsseldorf werden, die gewinnen. Das lassen die sich nicht nehmen. Also Leverkusen wird in meiner Meinung definitiv, also für mich ist das Weiterkommen von Leverkusen gegen Düsseldorf sicherer als das Weiterkommen von Kaiserslautern gegen Saarbrücken.
Ja, bin ich bei dir.
Auch, ja. Und von daher, aber lass sie mal ins Europa-League-Finale kommen. Dann spielen die 3 Tage vorher ein Finale und müssen dann 3 Tage, wie gesagt, 3 Tage später dann in Pokalfinale spielen, wo der Gegner, ob der jetzt Kaiserslautern heißt oder Saarbrücken, sei mal dahingestellt, aber eben sehr, sehr ausgeruht in dieses Spiel gehen kann.
Mhm.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was passiert. Na, das ist doch aber schön. Weißt du, also es ist eigentlich ist es ja schön, dass der Pokal, also dieser Pokal-Nimbus wieder zurück ist. In den letzten Jahren, wenn ich das richtig verfolgt habe, also bei mir ist ja Pokal eigentlich immer bloß einmal im Jahr, aber wenn ich das so richtig verfolgt habe, war es ja dann doch am Ende eher immer wieder eine Bundesliga-Nummer. So. Und ich finde es einfach schön, dass das jetzt wieder so ein bisschen der Wettbewerb geworden ist, den ich früher mal sehr, sehr geil fand, wegen genau dieser Konstellation. So. Und gucken wir mal, wo wir da, wie es dann nachher ausgeht. Aber an der Stelle nochmal Glückwunsch an Brünkinho, sehr, sehr cool. Und in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe gab es ja gestern auch nochmal kurze emotionale Eskalationen und das ist auch schön so. Und da hast du auch als Spieler, glaube ich, als Ex-Spieler vom FCM nicht furchtbar viel falsch gemacht, wenn Leute dann noch so über dich sprechen.
Ich würde mich damit freuen, ja, genau.
Sich da so freuen, genau. Gut. Dann gucken wir auf den Nachwuchs. Heute habe ich mich sogar mal so halb vorbereitet auf die Thematik und kann berichten, dass also die U23 4-0 gegen Arnstadt gespielt hat. Cohinha hat das 4-0 erzielt am Ende. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, würde ich das jetzt vielleicht erstaunen. Plauen hat tatsächlich verloren mit 0-1.
Ja, gegen den zweiten.
Na, gegen Bischofswerda, die halt immer noch keine Niederlage haben.
Super.
Nützen sie jetzt natürlich nur so eingeschränkt. Aber ich finde es aber auch einfach krass, was Bischofswerda da macht. Also das ist ja.
Ja, keine Frage.
Also, ich weiß gar nicht, was die jetzt, 22 Spiele oder so, siehst du, da kommt wieder meine Vorbereitung. Wie viel Runde? 20. Spieltag steht jetzt hier auf der Club-Homepage.
20 haben sie gespielt, genau.
Ja, genau.
Jetzt kommt der Spieltag, ist der 21.
Also Chapeau, ja, muss man da auch mal nach Bischofswerda sagen, ist schon gut. Genau, und ich habe jetzt noch mal geschaut, also es sind jetzt 9 Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger, was wir haben. Die halb gute Nachricht könnte sein, wir spielen gegen die drei Mannschaften vor uns auf jeden Fall alle nochmal in der Rückrunde, gegen Plauen sogar zweimal. Aber also, wenn du da so eine Truppe hast, die da so konstant ist wie Bischofswerda, da ist ja jetzt auch nicht davon auszugehen, dass die jetzt irgendwie massivst einbrechen oder so. Also es wird schon schwierig. Ne? Also 27.04. In Bischofswerda, 11.05. in Halberstadt und dann am 1.04. in Plauen, also sozusagen die regulären, ach nee, das 1.04. ist ein Nachholspiel, aber auf jeden Fall auswärts 3 Stück und dann halt eben der 8.06. das Finale. Also der letzte Spieltag ist ja dann zu Hause gegen Plauen, ja, aber das ist...
Für euch wird es kein Finale mehr geben. Also
nee,
zumindest nicht für den ersten FC Magdeburg.
Nee, das glaube ich auch. Aber ja, ist jedenfalls interessant, dass wir gegen die Top 3 da auf jeden Fall noch spielen können. Genau. Ansonsten, die U19 gewinnt 3-0 bei Halle 96 und die U17 unterliegt mit 2-5 bei Hansa Rostock. Das sind jetzt noch die U-Ergebnisse. Genau, gut. Und dann können wir zu Nürnberg kommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich nämlich, weil wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen hatten zu dem Spiel und ich ja dann mal wieder einen O-Ton verfasste und du hast das Spiel am TV gesehen, ne? Also du hast es
ja
quasi live gesehen, sodass wir da jetzt...
Ich hab's nur, während du es live gesehen hast, habe ich es live gesehen, genau.
Genau. Ja, mein O-Ton bezieht sich eigentlich eher so aufs Ende. Sollen wir den trotzdem einspielen? Oder fandst du den so daneben, dass er quasi sinnlos ist?
Wenn du jetzt extra schon einen gemacht hast, dann kannst du noch einspielen.
Dann kannst du mich danach dafür kreuzigen. Warte mal, wo ist er denn? Wer
bin ich? Ich werde dich doch nicht kreuzigen.
Das ist, ja, ne, aber so ein bisschen.
Andere vielleicht, ich nicht.
Ja, okay, also das war sehr, 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 sehr kurz nach dem Spiel. Genau, als ich noch auf jemanden wartete, also noch mit recht emotionalem Ballast, aber ich will es jetzt gar nicht weiter rahmen, sondern ich spiele es einfach ab. Here goes Nürnberg. So, mal wieder ein O-Ton. Das war heute aus meiner Sicht einigermaßen ernüchternd, aber fangen wir mal beim Gegner an. Mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, wenn man sich die Spielanteile so anschaut, aber ich finde, dass Nürnberg heute ein bockstarkes Auswärtsspiel gemacht hat. Standen hinten sehr, sehr stabil, haben ja unsere Jungs ja kaum mal zu einem vernünftigen Abschluss kommen lassen und naja, haben dann halt eben ihre eine Gelegenheit und knipsen das Ding. Hatten dann in der ersten Halbzeit ja vorher schon zwei Situationen, die dann glücklicherweise beide abseits waren, wo es auch sehr, sehr einfach war, uns da auszuhebeln. Zumindest sah es so aus von meinem Standort aus. Naja, und was ich dann halt erschreckend finde, ist, dass Nürnberg das Tor macht und unsere Mannschaft dann nicht mehr in der Lage ist, überhaupt mal in den 16er zu kommen. Das ist dann schon so ein bisschen schwierig. Und wenn du halt nicht aufs Tor drauf schießt, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass da mal einer reinfällt. Also große Chance vertan heute, einen großen Schritt zu machen. Und unterm Strich
klar, wieder einen Haufen Ballbesitz gehabt, Spiel kontrolliert, jada, 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 aber das Tor machen dann eben die anderen. Dementsprechend gewinnt Nürnberg aus meiner Sicht ja auch verdient. Und ja, nicht schön, aber Lebe geht weiter.
So, genau. Also Teile dieses O-Tons würde ich, glaube ich, heute nochmal so aufnehmen, andere eher nicht. So, weil das, also weil wir hatten ja schon auch Abschlüsse, so ist ja nicht. War jetzt auch gerade in den Highlights, die ich mir nochmal angeschaut hatte, ja auch nochmal zu sehen. Trotzdem bleibe ich dabei, dass ich das schon irgendwie erschreckend fand, wie wir
aufs
nach
Tor
dem...
Aufs Tor ging 4.
Wie bitte?
Aufs Tor ging 4.
Aufs Tor ging 4, ja, aber also ich fand es halt eben irgendwie krass, dass wir nach dem Gegentor dann... Ja, nach dem Gegentor dann wenig, also wenig in der, naja, im Nürnberger Strafraum noch auftauchten, so, da passiert ja dann nicht mehr so furchtbar viel, ja. Und ich bleibe auch dabei, dass Nürnberg ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat. So.
Okay.
Ja, weil die halt, naja, also so, also haben halt die eine Chance, haben sie dann genutzt, wir müssen über Can Usun auch nochmal getrennt sprechen, tatsächlich. Und
von Eintracht Frankfurt?
Na, da geht er wohl hin, ne? Das ist jetzt so die. So
diesen
die,
Spieler?
So, ja. Die, so die aktuelle.
Ja, genau.
Genau. Aber sag erstmal deine, sag vielleicht erstmal so deine insgesamt ja, Perspektive, Meinung zum Spiel. Wie hast du es denn gesehen?
Also für mich war das so ein 0-0-Spiel eigentlich. Also es war im Prinzip so ein Spiel, ich will nicht sagen wie gegen Paderborn, eher so wie gegen St. Pauli, so ein Spiel. Also beide Mannschaften, also eine Mannschaft bemüht sich nach vorne zu spielen, die andere ja, kommt nicht so zum Spiel, will auch vielleicht gar nicht so richtig spielen, also jetzt Nürnberg.
Ja.
Weil sie sich eben sagen, okay, wir geben Magdeburg den Ball, machen dann hinten am 16er, machen wir dicht und dann hoffen wir und dann gucken wir, ob wir kontern können und über unsere Situation dann zu unseren Chancen kommen. Ich fand die ersten 20 Minuten war es.
Die waren gut.
Eigentlich ein gutes, war es ein gutes Heimspiel?
Die waren gut, ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, ja.
Und ich glaube aber dann mit diesem ersten Abseitstor von Nürnberg, als man dann gesehen hat, oh, wenn die dann mal schnell machen, dann brennt es aber relativ schnell bei uns lichterloh, ja. Mhm. Und ich glaube, das hat so ein bisschen, da gab es dann so einen kleinen Bruch. Da kam Nürnberg dann besser ins Spiel. Die haben dann, glaube ich, sofort das Spiel mal einfach mal 10, 15 Meter weiter weg von dem Strafraum verlagert. Also
genau.
Wir hatten sofort dann größere Probleme wieder, gerade auch im eigenen Spielaufbau. Ja, und dann das zweite Ding, was wirklich scheiße knapp war. Also die Abseitssituation war wirklich sehr, sehr knapp. Ich weiß nicht, das konntest du im Stadion, glaube ich, war es vor eurer Kurve.
Aber, ja, war beides vor unserer Kurve. Nee, konntest du beide nicht sehen. Da warst du bloß froh, dass die Abseits gepfiffen haben. Das war das Einzige, was man da mitbekommen konnte.
Scheiß knapp in der Situation.
Okay.
Da habe ich schon gedacht, weil das halt auch, wie du im O-Ton auch gesagt hast, es war halt auch in beiden Situationen relativ einfach, den Spieler frei zu spielen. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der stand ja im Abseits. Ja, aber selbst wenn der beim zweiten Ding da nicht im Abseits gestanden hätte, wäre der Ball da trotzdem hingekommen.
Mhm.
Und genau. Also da hat man halt großes Glück, dass der einfach einen Schritt zu schnell war. Genau. Ja, oder einen halben Schritt.
Genau.
Weil dann klingelt es da schon und wie du schon gesagt hast, und es wäre auch nicht unverdient gewesen. Also wir hatten zwar den einen oder anderen Abschluss, ja. Aber auch da wieder gleiche Probleme wie in den Spielen, wie auch gegen Paderborn, ist nichts Zwingendes. Ja, und es ist zwar schön, dass du dir da wieder 732.000 Pässe dir da hin und her spielst, aber du schaffst es eben nicht, dann im letzten Drittel dann so gefährlich zu sein, ja, dass es eben dann auch brennt im anderen Strafraum. Und wir hatten zwei Situationen in der ersten Halbzeit, wo es sofort lichterloh gebrannt hat. Und ja. Das hat Nürnberg eben geschafft. Und ich glaube schon, da war der Respekt dann auf einmal auch größer. Auf der Seite von unseren, also zumindest, dass man eben wusste, oh, verdammt, wenn wir hier jetzt dann doch diese Lücken lassen, die wir dann in der Phasenweise auch gelassen haben, die Nürnberg auch gut bespielt hat in den Situationen, dann geht das mal ganz schnell, ja. Mhm. Und dann gehst du dann mit 0-0 in der Halbzeit, wo ich der Meinung bin, auch wenn du natürlich wesentlich mehr Spielanteile hattest, dass das schon ein bisschen, ich will nicht sagen glücklich war, aber du brauchst dich da nicht beklagen, wenn Nürnberg da wirklich 1-0 führt zur Halbzeit. Ja, und dann spielt es halt weiter und ja, viel Ballbesitz, viel, aber letzten Endes muss man eben auch sagen, viel brotlos.
Ja, genau.
War wieder, wenig Tempo in die Aktion bekommen. Ito war in meiner Meinung auch im Großen und Ganzen eigentlich abgemeldet. Also ich finde, Nürnberg hat es defensiv ähnlich gut gemacht wie Paderborn. Die haben es halt geschafft, in meinen Augen, Elhan Khoury, Artig und Ito so aus dem Spiel zu nehmen, dass es uns halt richtig wehgetan hat. Und vom Rest kam dann eben zu wenig.
Ja, genau.
Um da eben dann auch gefährlich zu werden. Also, oder wirklich gefährlich zu werden. Es ist ja nicht so, dass man, wir hatten ja Abschlüsse, gerade in der zweiten Halbzeit, also dieser Lupfer von Ito da, wenn der ein bisschen weiter ins Eck geht, dann klingelt es da, aber er geht halt nicht weiter ins Eck, von daher brauchen wir da auch nicht drüber diskutieren. War halt dann nicht gut genug. Und ja, dann kriegst du halt diesen Konter, auf den Nürnberg dann gewartet hat, ja.
Genau. Naja, und bei den Chancen, also in der ersten Halbzeit gab es ja das Ding, also ganz am Anfang von Elhan Khoury, den der Torwart gut rausfischt, der, glaube ich, genau unter die Latte gepasst hätte, so. Dann genau das Ding von Ito, dieser Lupfer. Naja, und dann hat halt Neuenberger ja noch so einen Schlenzer,
Und das Ding von Neuenberger, den der Torwart auch überragend rausholt,
den der
ja.
Torwart überragend hält. Das muss man an der Stelle eben einfach, also gehört auch dazu zur Geschichte des Spiels. Und den Neuenberger, wie ich finde, aber auch ganz stark abschließt. Also das war schon eine
Das war ein super, das war von
gute
beiden
Aktion.
ganz stark.
Ja,
Ganz stark.
gute Aktion von ihm. Ansonsten, ja, wir hatten uns dann im Stadion auch so ein bisschen unterhalten und haben ja hier im Podcast auch häufiger mal gefordert, dass man Neuenberger mal unbedingt ja, als Mittelstürmer aufbietet. Ich fand ehrlich gesagt, dass er die Chance jetzt nicht so genutzt hat, weil ich fand, also gut, er hatte diesen einen Abschluss, der war cool.
Schon mal mehr als manch anderer Stürmer in den letzten Wochen hatte.
Auch richtig, aber was mir so aufgefallen ist, der hatte manchmal merkwürdige Laufwege. Also der ist manchmal, also irgendwie anders gelaufen, als, glaube ich, alle anderen auf dem Platz das erwartet hätten. Und dadurch
Ja, wo
dann
soll es
eben,
denn herkommen?
ja, ohne Frage, aber hat dann eben auch entsprechende Bälle dann halt nicht bekommen, die ihm dann vielleicht hätten aufgelegt werden können und so weiter. Also das, ja, in der Summe leider nicht so gut gefallen, wie ich mir,
Wo
also,
soll es herkommen?
ja, wie ich es mir erhofft
Also,
hätte.
wenn man bedenkt, wie viele Minuten hier der ein oder andere Stürmer bekommt und in keinster Weise produktiv wird, muss ich
Klar.
sagen, war das für die paar Minuten, also paar Minuten in Anführungsstrichen, für die 77 Minuten, die Neuenberger da gespielt hat, war es okay, finde ich, war es okay. Also, es war jetzt
Okay.
kein herausragendes Spiel, keine
Okay.
Frage. Aber ich fand es in Ordnung.
Ah, spannend. Ja, aber das ist interessant.
Also
Ja.
er ist auch, finde ich, gut angelaufen und für die, und für, ja, und für die Laufwege, die er dann vermeintlich schlecht gegangen ist, ja, wo soll es denn herkommen? Wo soll es denn herkommen? Du spielst letzte Woche noch in der zweiten, bist also in der ersten gar nicht dabei. Und jetzt sollst du hier von Anfang an spielen und sollst hier auf einmal die Kohlen aus dem Feuer reißen. Wo soll es denn herkommen?
Ja, gut, hast recht.
Also,
Hast du recht, und es ist auch wieder interessant,
also
weil das.
ich glaube, das zu bewerten, ganz kurz noch,
Ja, klar, mach mal.
das zu bewerten, ich glaube, da muss man so fair sein und muss sagen, da muss man Neuenberger auch mal die Zeit geben, die ein anderer Stürmer hier regelmäßig bekommt. Und dann kann man, glaube ich, sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Jetzt in einem Spiel, was hat das erste Mal, ich glaube, das erste Mal seit, keine Ahnung, 6 Monaten gefühlt von Beginn an. Also, wie gesagt, und dann auch mit einem Außenmittelfeld, sag ich mal, mit Artig und Ito, was du ja so in der Regel auch nicht spielst. Ja, also du spielst ja eher Artig links, Ito draußen und rechts dann Amici, Elhan Khoury, Čeka, also setzen, wie man da jetzt immer hinsetzen will. Also spielst ja da auch immer noch einen Ticken anders als sonst. Ja, also jetzt gerade die letzten 2 Spiele mit Ito von Beginn an, ich glaube, da verändert sich das Spiel ja schon auch ein Stück weit, gerade wenn Artig eben nicht über diese linke Seite kommen kann, sondern über die rechte Seite kommt, das ist ja schon auch ein anderes Spiel für ihn. Und da jetzt, finde ich, ist dann, ich will nicht sagen, unfair, ist jetzt wieder ein blödes Wort, mir fällt auch nichts anderes ein, finde ich es unfair, dann jetzt Neuenberger zu sagen, ja, er hat ein scheiß Spiel gemacht. Wie gesagt, wo soll es herkommen? Wo
Ja,
sollen die
hast du einen
Abläufe
Punkt.
herkommen?
Ja, hast du einen Punkt. Und ich fand es jetzt gerade nur interessant, dass, also, vielleicht auch wieder Diskrepanz Stadionperspektive, TV-Perspektive, wo man es ja dann auch nochmal so ein bisschen anders sehen kann.
Bestimmt,
Ähm,
bestimmt.
glaube, glaube, das spielt da eine Rolle, aber da hast du natürlich, ja, da hast du natürlich einen guten Punkt mit den zwei Sachen, die du da gerade nochmal hattest. Ja, ist nur leider so, dass wir alle wissen, dass Neuenberger im nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzen wird,
Wenn überhaupt, wenn er
Weil
nicht sogar
Luka
ins Spiel
Schuler
spielen wird.
ja wieder mitspielen darf und 1000%ige Sicherheit auch spielen wird. Genau, ja. Ja, naja, vielleicht nochmal kurz zu den Gegentoren. Also beim ersten, ich hatte das dann auch gelesen, Naja, die Gegentore eignen sich ja nicht, oder die abgepfiffenen eignen sich ja nicht zur Analyse, weil die ja aus illegaler Position oder regelwidriger Position erzielt worden sind. Das ist sicher richtig, aber wenn man sich jetzt gerade beim ersten Tor auch nochmal anguckt, also da gab es eine Überzahlsituation für Nürnberg, so. Die kreiert worden ist, glaube ich, aus einer Umschaltsituation heraus, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dann können da bei dem Pass, der dann ins Abseits gespielt wird, können da halt zwei Spieler an den Ball kommen, die beide blitzeblank standen. So, und na klar sind die halt einen Schritt zu weit im Abseits, aber der Raum war trotzdem nicht besetzt. Von unserer Defensive. So, und
mir braucht keiner erzählen, dass sie in der Situation im Abseits gespielt haben. Braucht mir keiner erzählen, das ist Quatsch.
Ja.
Da hat man einfach Glück, dass genau. Die Spieler von Nürnberg da im Abseits stehen, und beim zweiten genau. War es ja, wie gesagt, noch verdammt knapper. Mhm. Und da hat man einfach großes Glück, und da haben wir einfach geschlafen.
Genau.
Also
genau.
gerade beim zweiten Ding, wie der da hinten so blitzeblank stehen kann, ist mir ein Rätsel.
Ja, genau. Ja, und dann gibt es eben das Gegentor. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal kurz über die Rolle von Herbert Bockhorn reden.
Müssen wir über die Rolle von allen Verteidigern reden.
Ja, dann erzähl mal, weil das ist wieder so eine Sache. Also im Stadion fokussierte sich natürlich schnell alles auf Bockhorn, weil der ja nun dieses Laufduell verliert. So, aber rahm das also mal noch da ein bisschen größer. Los. Mach mal.
Ja, da geht's los. So, das ist ja wieder das Schöne, das ist ja das, was wir schon öfter hatten. Wenn du wirklich dir das raussuchst und da explizit auf dieses Ding guckst, muss man ganz klar sagen, das war schon stümperhaft. Also, dass der Spieler ihn überläuft, okay. Er ist schnell, dass der den da überläuft, dass er dem da auf 17 Metern 25 abnimmt, gut, okay. Dass er aber dann gar nicht in den Zweikampf kommt, an der Grundlinie. Spätestens an der Grundlinie, wo der Spieler dann Richtung Strafraum geht. Das ist einfach schwach. Also kein Körper reingestellt, gar nichts. Also lässt sich da überlaufen und läuft dann so nebenher, und da geht kein Körper rein. Ja, und so blöd das klingt, dann muss ich ihn halt festhalten. Mhm. Dann muss ich ihn da an der Grundlinie festhalten. Da gibt es halt einen Foul, gibt es gelbe Karte, Freistoß. Ja, okay. Aber ich kann ihn da nicht so laufen lassen. Also ist einfach auch, war nicht gut. Aber, jetzt kommen wir wieder zum Aber. Es kann auch nicht sein, und da gebe ich Christian Thielz, was er auf der PK gesagt hat, vollkommen recht, es kann nicht sein, dass du dann innen mit 5 gegen 2 stehst, im Strafraum, und alle 5 oder 4, 4 gegen 2, glaube ich, 4 gegen 2, und alle 4 Verteidiger laufen zur Grundlinie und lassen beide Spieler, die von Nürnberg da stehen, blitzeblank stehen.
Ja.
Das darf nicht sein, da musst du dich vorher da muss ganz klar eine Ansage kommen, als in dem Moment, wo der Spieler mit Bockhorn schon das Laufduell hat, muss eine ganz klare Ansage kommen. Von wem auch immer, ob das dann der Abwehrchef macht oder der defensive Mittelfeldspieler, da muss eine Ansage kommen, was ist, ich bleib stehen oder ich bleib hier, ich bleib vorne oder du läufst durch, keine Ahnung was. Es kann nicht sein, dass alle so rundherum laufen. Das geht nicht.
Hm. Ja. Geht nicht.
Und da, wie gesagt, deswegen würde ich da jetzt, tue ich mich auch da schwer damit, jetzt da die Schuld nur bei Herbert Bockhorn zu suchen. Ja, er verliert diesen wichtigen Zweikampf, den verliert er, ja, aber es darf nicht sein, dass du 4 gegen 2 im Strafraum stehst und dann laufen alle 4 zur Grundlinie und da stehen 2 Nürnberger völlig blank dann im Rückraum.
Ja, völlig richtig, das stimmt schon.
Können dann halt wie Usun halt das Tor machen.
Ja, also. Genau. Ja, und dann, richtig, und dann kommen wir halt mal vielleicht zur Personalie Can Usun, also das Tor, naja, guckt halt nur auf den Ball, macht das dann halt.
Weil er halt vorher guckt, wo das Tor steht.
Genau, hatte sich halt vorher auch angedeutet, also so ein bisschen angedeutet, aber ohne Scheiß. Also ich weiß nicht, wie das am TV gewirkt hat, ja. Aber im Stadion war es einfach so, jedes Mal, wenn Nürnberg ansatzweise offensiv in irgendeiner Form sozusagen die Ahnung von Gefahr ausgestrahlt hat, war Can Usun da irgendwie beteiligt. Das war unfassbar. Wir haben dann irgendwann mal angefangen, ein bisschen stärker darauf zu achten, wie der läuft, was der so veranstaltet. Das ist ein super geiler Kicker. So, sorry, spielt beim Gegner, ist mir aber egal. Wir haben da einen Bundesligaspieler gesehen, bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Der wird ganz bestimmt seinen Weg machen. So, und das war schon, also wenn man jetzt da wirklich auch die Fanbrille vielleicht mal ein Stück absetzt, das war schon auch eigentlich ganz cool, so einem Jungen mal beim Kicken zuzugucken. Also das hatte, also alles, was der gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Das war nicht
der war gut.
Das war nicht zu glauben, wirklich. Also krass, also da haben die echt ein Talent, und das ist ein Thema, das kommt, also erinnern wir uns vielleicht jetzt mal noch dran, wenn wir dann nachher im sonstigen Segment über das Thema NLZ sprechen. Der ist ja aus dem Nürnberger Nachwuchs, ne? Mal einer.
Der ist aus dem Nürnberger Nachwuchs,
ja. Einfach mal einer rausgepurzelt. Ich meine, Alter, mit 18 Jahren, 13 Tore.
Ich glaube, der hat aber auch eine Zeit in Regensburg gespielt.
Ja, ich glaube, der kommt.
Jugendbereich.
Ich gucke das jetzt nach, damit wir hier nicht wieder uns vorwerfen lassen müssen, dass wir keine Ahnung hätten.
Mhm. Er ist seit 2019 in Nürnberg. Also
ja, na, U17 und U19. Also Ingolstadt-Jugend und dann aus der Ingolstädter Jugend in die Nürnberger Jugend gegangen und dann eben U17, U19 und jetzt eben erste Mannschaft da. Ja. Genau, also da haben sie echt ein Juwel und das werden sie ganz sicher vergolden oder verplatinen oder wie auch immer. Aber das hat schon Spaß gemacht.
Der wird schon gut Ablöse bringen, glaube ich, schon.
Genau. Ja. Naja.
Ja, so. Na, vor allem, und du siehst halt auch wirklich bei dem Tor, das ist eben genau das. Das ist eben genau der Unterschied, gerade zu eben zum Beispiel, ohne ihn da jetzt groß schlecht reden zu wollen, aber das ist eben genau der Unterschied zu einem Stürmer wie eben zurzeit Lukas Schuler. Ja? Mhm. Lukas Schuler hätte den Ball bekommen und hätte erstmal geguckt, hätte den Kopf erstmal oben gehabt, hätte geguckt, was mache ich denn jetzt? Und das ist eben genau das. Der Usun, der bekommt den Ball und weiß da schon, wo steht der Torwart, wo steht das Tor.
Genau.
Und deswegen kann der völlig entspannt den Ball stoppen und kann sich eben genau auf diesen Abschluss konzentrieren. Und ja, der schiebt ihn dann halt sehr, sehr souverän. Ja. Das sieht man auch wieder, du musst gar nicht scharf, musst einfach platziert sein. Ja, du musst halt nicht mit dem Vollspann dagegen rammeln, wie so ein Berserker, das einfach nur überlegt, der weiß genau, was er macht in der Situation, weiß genau, wo das Tor steht, das ist eben das Wichtige dabei. Kann sich auf diesen Abschluss konzentrieren und schiebt ihn dann da ins lange Eck und da ist Dominik Reimann komplett chancenlos.
Ja, genau.
Ja, und das ist dann eben ein Stürmer, der in dieser Saison mit 18 in der zweiten Liga 13 Tore gemacht hat oder 12 oder 13 Tore gemacht hat schon. Das ist dann der Unterschied. Also der hat alleine schon mehr Tore gemacht als unser kompletter Mittelsturm. Und das ist schon krass.
Absolut, ja, absolut. Genau, es fällt das Tor, ist dann, ich glaube, in der 80. Minute oder sowas, und dann, das
ja,
ist halt,
ja, 80. Ja.
Genau, und das ist jetzt da, also eins der Elemente aus dem O-Ton, bei denen ich bleiben würde. Ich fand es dann interessant, zumindest erstmal, um es möglichst wertfrei zu sagen, wie wir so gar nicht mehr.
Danach kam nichts mehr, ne.
Also, nicht mal, naja, und das, was mich da ärgert, also man muss dazu sagen, ich sage auch gleich nochmal was zum Thema Stimmung und so. Also das Tor hat dem Stadion schon deutlich einen Stecker gezogen. Das war klar, weil irgendwie, glaube ich.
Das hat man vom Fernseher auch gemerkt, ja.
Weil irgendwie, glaube ich, auch allen im Stadion klar war, dass es das dann war. So. Also weil du ja vorhin auch sagtest, so ein bisschen so typisches 0-0-Spiel vielleicht oder so eins, wo ein Tor dann halt entscheiden kann. Das war irgendwie, glaube ich, so die Haltung. Und ich glaube auch, dass das für die Mannschaft einfach natürlich ein krasser Nackenschlag war. Was mir aber dann gefehlt hat, und das ist ja eine Sache, die ich jetzt schon ein paar Mal irgendwie moniert habe, es wirkt dann so, ich glaube, das ist so nicht, aber es wirkt dann so ein bisschen so, als würde man jetzt nicht mit aller Macht versuchen wollen, hier noch auf den Ausgleich zu gehen. Also als wäre dann irgendwie so, naja, weiterhin Plan A, wir schieben uns hinten schön die Bälle hin und her, gucken nach der Lücke. Ich hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr Harakiri und ein bisschen mehr, hier kommen wir, bolzen das Ding jetzt mal nach vorne, versuchen irgendwas zu machen. So halt gewünscht, so aus der Stadionperspektive. Deswegen war, glaube ich, auch der O-Ton so einigermaßen pumpig. Aber das kam halt nicht so richtig.
Ja, aber auf wen sollst du das machen? Du bringst in der 77. Minute, bringst du Kuhinja, der dann gar nichts, also war der überhaupt mal ein Ball?
Ich glaube, keinen Ball. Nee, ich glaube nicht.
So, genau. Ja. So, dann bringst du in der 82. Bringst du Amici und Cheka.
Ja.
Ja, gut, okay. Wer soll denn da vorne noch groß diese Sachen, die du gerade angesprochen hast, noch ins Spiel bringen? Der das vielleicht ein bisschen hätte tun können, der saß ja 90 Minuten auf der Bank.
Mhm. Ja.
Also, gut Christian Tietz in dieser Saison auch schon gewechselt hat, also ich fand gegen Nürnberg, also Kuhinja zu bringen, fand ich großen Quatsch. Also den Wechsel habe ich gar nicht verstanden. Dass man dann Ito und Artig rausnimmt, die waren wahrscheinlich auch platt. Mhm. Von daher würde ich da jetzt sagen, ist grundsätzlich auch nicht verkehrt, dann beide runterzunehmen. Wenn sie halt kaputt sind, sind sie kaputt. Was willst du dann noch da? Aber auch da dann, warum man dann Amici und Checker bringt.
Tja. Naja, halt also, erstmal Offensive, also so, aber klar.
Ja, aber das sind ja nun nicht unbedingt Spieler, die jetzt dafür bekannt sind, dass sie jetzt da nochmal Torgefahr reinbringen. Also so ehrlich muss man ja auch sein. Es sind ja jetzt keine, also gerade Amici und Checa sind ja nur keine Spieler, wo du denkst, ja, die kommen rein und die schießen dir jetzt hier nochmal ein paar, und die schießen jetzt nochmal ein Tor. Das ist ja nur, also finde ich jetzt, das sind ja nur keine Spieler, die dir, wo du sagst, jawohl, die bringen jetzt nochmal ein Torgefahr ins Spiel. Zumal du ja mit Artig dann auch einen Spieler rausnimmst, der bei uns durchaus auch immer in der Lage ist, auch mal aus keiner Chance durchaus auch mal nochmal was zu machen. Ja, den nimmst du halt runter und bringst dann dafür eben Amici und Checa halt zwei so Dribbelmäuse, ja.
Hat Tietz dazu was gesagt in der PK nach dem Spiel oder wurde dazu gefragt? Ich habe es halt nicht gesehen.
Ich glaube nicht.
Okay, also es wäre ja auch nochmal interessant gewesen zu fragen, okay, was war da jetzt die Idee dahinter? Ja, naja, es gab einen kurzen Moment der Euphorie, als Kuhinja eingewechselt worden ist. Schönen Grüße an Christian an der Stelle, weil wir dann beide so gesagt haben, naja, vielleicht setzt sich die Geschichte ja fort und er knipst jetzt hier wieder und dann kommt er irgendwie rein und dann ist er plötzlich halt die Riesenentdeckung und der Stürmer, der uns nächste Saison 15 Tore garantiert. Kam dann halt anders, weil er irgendwie so ein bisschen verhungerte da vorne. Okay, d'accord, verstehe ich. Trotzdem wundert es mich dann immer noch, dass man dann nicht wenigstens so ab Minute 87, 88 dann halt irgendwie schnell direkt versucht, einfach ins letzte Drittel zu kommen. So. Also dann musst du es ja nicht unbedingt hochbolzen, aber vielleicht hat dann Nürnberg auch einfach gut verteidigt, weiß ich nicht. Das war mir jedenfalls zu wenig. Das fand ich.
Die haben sich halt auch nicht locken lassen dann, ne? Also. Warum machst du diese Hin- und Herschieberei da hinten? Du willst den Gegner ein bisschen rausziehen. Aber das hat der Nürnberg am Ende überhaupt nicht mit zu machen. So, ja, mach doch. In der Hälfte oder da um die Mittellinie herum sorgt erzeugst ja keine Gefahr. So, warum sollst du dich da, wenn du führst, da rauslocken lassen? Also von daher.
Naja. Ja, und dann geht's halt 0-1 verloren. Das heißt, wir hatten jetzt nach Schalke, ich habe dann im Stadion gesagt, hier auch immer wieder Schalke irgendwie, weil das war ja auch in der Hinrunde so ein bisschen so
immer wieder Schalke.
So, weißt du, und dann hast du 0-0 in Paderborn, jetzt das 0-1, das ist auch der Grund, warum wir auf jeden Fall gegen Karlsruhe gewinnen werden, weil wir hatten ja jetzt Sieg, Unentschieden, Niederlage, jetzt geht's mit dem Sieg wieder weiter. Aber schon kurios, ja. Naja,
was halt schade ist und da ist halt wieder die Frage, war es dann gegen Schalke, weil man selber so gut war? Ja, natürlich auch, aber man hat eben auch gesehen, wenn du Gegner hast, wo die Gegenspieler eben dann dran sind an den Leuten, und das war ja bei Schalke in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall, dann kriegen wir eben mit dem, was wir da gerade derzeit Sturm nennen, Probleme.
Ja.
Das hast du gegen Paderborn gesehen, die uns kaum, die, wo kaum Stich hatten. Und jetzt auch gegen Nürnberg, wo du zwar viel den Ball hattest im Gegensatz zum Paderborn-Spiel, aber eben auch nicht wirklich gefährlich ins letzte Drittel gekommen bist.
Genau.
Und ja, und das ist schon interessant, also das ist schon spannend. Also man muss ja schon sagen, dass wir defensiv inzwischen, das ist sehr ordentlich, sehr, sehr ordentlich defensiv insgesamt. Jetzt, wenn man jetzt mal von der Schlafeinlage bei dem Tor jetzt mal absieht. Aber ansonsten ist das ja defensiv im kompletten Verbund ist das ja schon doch auch sehr, sehr ordentlich.
Deutlich vorverbessert, also, das stimmt.
Also, wir reden jetzt in den letzten zwei Spielen von einem Gegentor, aber eben auch nur von einem Punkt, weil du halt vorne komplett harmlos bist.
Genau.
Zurzeit.
Ja.
Und da muss eben irgendwie, ob es jetzt an der Spielweise liegt, ob es vielleicht dann doch eben auch an den Personalien derer liegt, die da gerade sich in dieser zentralen Position da vorne eben immer wieder versuchen dürfen. Das muss das Trainerteam jetzt auswerten, aber ich denke, wenn wir nächste Saison dann auch wirklich mal eine Weiterentwicklung sehen wollen, die dann eben, wo du dann eben siehst, okay, jetzt geht's halt wirklich mal vielleicht doch in Richtung einstellige Tabellenplätze. Dann brauchst du einen Stürmer.
Ja, definitiv.
So, dann brauchst du einen Stürmer, der diese Bezeichnung eben auch verdient, ja. Also da brauchst du dann eben, also wieder bei diesem geflügelten Wort, aber dann brauchst du eben wirklich einen, der dir auch sofort weiterhilft. Da kannst du keinen holen, wo du denkst, ja, naja, der entwickelt sich jetzt und dann hilft er und dann in einem Dreivierteljahr ist er dann soweit. Nee, du musst, also da sollte man wirklich alles dran setzen. Das ist nicht einfach, ich weiß, das sagt sich auch von hier, von meinem Platz gerade auch wesentlich leichter, glaube ich, als wenn du dann in der Position bist, wo du diese Spiele verpflichtest. Das ist alles richtig. Trotzdem glaube ich schon, dass wir mit dem, was wir gerade auf der Position im Kader haben, fürchte ich, wird es da keine große Weiterentwicklung geben, dass wir einen Stürmer haben, der uns wirklich mal so 10, 12 Tore in dieser Liga garantiert.
Genau.
Und da muss in meinen Augen dringend was passieren. Das ist derzeit ein Lukas Schuler nicht, das ist kein Lukas Steinius, das ist auch kein Alexander Nollenberger und von daher, und Teixeira, gut, also ja, verletzt gut. Ja, ist aber so, ist nicht da, hilft nicht, kann nicht helfen. Von daher muss da zwingend im Sommer was passieren, weil sonst werden wir auch in der nächsten Saison öfter solche Spiele haben, wo wir wieder viel den Ball haben, aber eben vorne, weil wir eben keinen haben, der dann eben auch mal aus einer halben Chance ein Tor machen kann. Auf
Genau.
diese zentralen Positionen. Dass das ein Barış Artık immer mal kann, dass auch ein Tatsuya Ito dazu immer mal in der Lage ist. Aber auch die, ich meine, Lukas Schüler ist immer noch mit 5 Toren der beste Stürmer bei uns. Das muss man sich mal, oder der beste Offensivspieler, den meisten Tore, das muss man sich mal vorstellen. Mit 5 Toren. Ja, also schön ist natürlich, das ist auch wieder gut, ja, muss man ja auch sagen, dass sich die Tore dann auch auf viele Spieler verteilen. Die Frage ist aber, ob das immer wieder gut geht. Und deswegen bin ich der Meinung, wäre schon gut, wenn du vorne einen hast, der dann eben aufgrund dessen, dass er dann eben auch die Tore macht, ganz anders auch die Gegenspieler bindet.
Ja, bin ich 1000% bei dir. Ich glaube, das ist die große, also das große To-Do auf dem Einkaufszettel von Otmar Schorok wird auch diese Position ganz sicher sein. Darf man auch gerne vielleicht mal ein bisschen mehr Pinsen in die Hand nehmen. Aber wer weiß, ja. Also vielleicht macht ja auch Kuhn eine Bombenvorbereitung. Und dann ist das vielleicht der Spieler, der jetzt Anlaufzeit braucht. Man weiß es nicht. Und dann nächste Saison da ist. Aber ich bin da vollkommen bei dir. Also alles andere als eine klare Verpflichtung im Sinne von jetzt nicht ein Spieler aus der Regionalliga, der ein Dreivierteljahr braucht, würde mich da doch sehr erstaunen. Sehr, sehr erstaunen. Aber mal gucken. Man weiß ja auch traditionell nichts mehr über die Vertragssituation, aber ich meine, die Verträge von Schuler und Castanis laufen auch beide aus. Sicher bin ich nicht.
Ja gut, das wäre natürlich dann eine Chance, sag ich mal, da wirklich einen Schnitt zu machen, ja.
Eben, darauf wollte ich hinaus. Also man hätte dann, wenn das denn
Also,
stimmt,
wenn tatsächlich beide auslaufen.
genau, hätte man dann die Gelegenheit oder die Möglichkeit, nochmal was zu machen. Genau. Naja, so viel zum Sportlichen vielleicht. Vielleicht mal rundherum. Ich kann dir noch zwei Sachen erzählen, die du verpasst hast, die so eher in Richtung Stimmung gehen im Stadion. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und da bin ich auch selbstkritisch genug zu sagen, ich nehme mich da durchaus auch mit in die Pflicht. Stimmung war nicht gut, fand ich. Also Block U hatte schon deutlich, deutlich, deutlich bessere Tage und es sind so ein so ein Beispiel, wo Nico dann vorne auf dem Vorsängerpodest auch durchgedreht ist. Die Peitsche, kennst du ja, ne? Hasta la vista, ole und so. Und dann kommt doch halt nach dem dritten Mal. Beim dritten Mal kommt doch hier ole, 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 Halleluja und so. Ja? Diese Sequenz. Und naja, Nico stimmt das an. Das war auch angekündigt. Ne? Wir singen jetzt dieses eine Lied noch und dann kommt halt die Peitsche. So, und dann kündigt er das an. Dann kommt das erste Hasta la vista, ole. Dann kommt das zweite Hasta la vista, ole. Dann kommt das dritte Hasta la vista. Und dann kommt ole und dann ist Ruhe. So. Und Nico sagte dann irgendwas in die Richtung, so wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Und dann kam das nochmal. Also hat er gesagt, hier, das machen wir nochmal. So, irgendwie. Und dann wurde es auch besser, aber das war so ein bisschen symptomatisch. Und also der hat wirklich ein paar Mal, und das habe ich lange nicht mehr gehört, auch richtig hart an sozusagen an Stolz und Ehre von allen, die da in dem Block stehen oder auf der Nordtribüne stehen, appellieren müssen, weil es zum Teil, ja, stimmungsmäßig einfach wirklich nicht gut war. Wie gesagt, ich nehme mich da auch nicht mit aus. Also ich habe mich dann von der Lethargie, die da im Block war, durchaus auch anstecken lassen. Ich glaube, da konnten wir alle, die da so standen, nochmal mindestens 10 Schippen mehr drauflegen. Also,
Wann war das?
na, irgendwie so eigentlich.
Wann war das?
Also diese Hasta la vista-Nummer, da habe ich mir jetzt die Minute nicht aufgeschrieben, das weiß ich nicht, aber das war, ja, keine Ahnung. Nee, kann ich dir nicht sagen. Es war
Zweite
auf jeden
Halbzeit, erste Halbzeit?
Na, ich meine zweite irgendwann, aber deutlich vor dem Gegentor auf jeden Fall. Aber es war insgesamt doch einfach. Also wie gesagt, die Ansagen kamen dann ein paar Mal hier, macht mal irgendwie mit und so. Und das war nicht gut. So. Und dann gab es noch eine zweite Sache, alter Schwede. Wir hatten zwei Typen hinter uns in der ersten Halbzeit. Also eigentlich war es ein bisschen niedlich. Eigentlich war es sogar dolle niedlich. Das war nämlich ein Typ, der offensichtlich schon einige Male auf der Nordtribüne war und der hatte seinen Kumpel mit und der war noch nie auf der Nord. Und beide aber total aufgeregt, auch noch nicht so alt. Also keine Ahnung, schwer zu schätzen. Also auf jeden Fall deutlich jünger als wir. Und der eine Dude hat dann dem anderen immer irgendwie alles erklärt, aber mit einem übelsten Organ. Die standen genau hinter mir. Ja, also ich hatte dann irgendwann so, ich hatte, ich,
Geil.
ich hatte, ich hatte dann, ich, schöne Grüße an die Jungs, vielleicht hören sie uns hier auch zu und so. Die waren jetzt überhaupt nicht unsympathisch, gar nicht. Und was man wirklich auch sagen muss, die haben auch wirklich Gas gegeben. Ja, dann halt nachher auch beim Support und
Ja, aber
so.
es nervt trotzdem.
Also die
Das
waren
kann ich mir
saulaut,
vorstellen. Es
alles geil,
nervt dann
aber ey,
einfach.
der hat
Ja, das glaube
erstmal hat er in einer Tour geschnattert, dann, waren die alles andere als textsicher und haben sich aber auch null beirren lassen. Ja. Also Sandro hat sich dann irgendwann mal umgedreht zu dem einen Typen und hat bei irgendeinem Lied, ich weiß nicht mehr genau bei welchem, dem dann halt erklärt, okay, du musst es so und so singen. Und dann kam der Refrain und die Stelle wieder und er sang das trotzdem falsch. Und noch ein paar Mal. Und dann auch so, ja, auch irgendwelche so random Worte eingefügt, die eigentlich da gar nichts drin zu suchen hatten. Und das Allergeilste war aber, du kennst ja diesen Trommelrhythmus und dann dieses FCM, ja?
Ja.
Das ist ja jetzt, ich sag mal, von der, vom Taktgefühl her nicht schwer. Ja?
Nee, das kriegt sogar ich hin.
Also das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Das
Gefühl eines Schlagbohrers. Also,
genau, ja. das kriegt man hin. Diese beiden Jungs aber haben es hinbekommen, auch da irgendwie so oft zu singen, also so ein bisschen aus dem Takt, das war irre. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, und dann, also in der Halbzeit haben sie sich dann auch irgendwie, in der Halbzeitpause haben sie sich was zu trinken geholt und kamen dann halt auch nicht wieder. Aber das war eine Nummer, hatten wir auch lange nicht mehr. Aber wie gesagt, die waren dabei, ne? Also die waren total engagiert dabei, aber eben irgendwie immer so ein Takt daneben. So. Und das 45 Minuten lang. Und in einer Lautstärke. Also dachte ich, Junge, Alter, ich raste hier gleich aus. Wirklich. Naja, das war jedenfalls noch so das, so die Sache, die auch noch passiert ist. Aber.
Ich hab deswegen gefragt, weil, also, weil du sagst, es war so ein bisschen so, so lala. Mhm. So war das Spiel ja auch. Mhm. Also, das ist ja das, was ich sage zu Kumpels auch immer gerne mal, ich persönlich bin der Meinung, dass eine gute Stimmung im Stadion oder eine super Stimmung immer dann auch erzeugt wird, wenn die Mannschaft dann ihren Beitrag leistet. Und wenn du aber so spielst, dass es langweilig ist, ist das normal, dass das irgendwann ja ruhiger wird. Weil ich hab mal nochmal so ein bisschen, ich bin ja bei Who Scored nochmal drauf. Wenn man das sieht, der letzte Ball, der von uns aufs Tor ging, war in Minute 55. Und der letzte Ball, der von uns überhaupt in Richtung, also der überhaupt geschossen wurde, der aber vorbeiging, war in Minute 70.
Mhm. Wow.
So. Und wir hatten in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, wir hatten in der zweiten Halbzeit, weil das ist ganz interessant, hatten wir einen Torschuss in der 50. und in der 55. Minute. Und am Tor vorbei haben wir geschossen. Das letzte Mal, wie gesagt, in der 71., in der 66. und so weiter. Also wir hatten, es war halt auch wenig los. Und ich glaube, das trägt dann schon, denke ich mal, Vermutung, vielleicht auch ein bisschen dazu bei, dass eben nichts Aufregendes passiert. Und dass die Spielweise, und so ehrlich muss man ja sein, dass wenn es dann nicht läuft, wenn der Ball immer hin und her gespielt wird und wieder hinten rum, das ist ja schon auch, ja, mal so ein bisschen so. Oh.
Ja, das so. Stimmt auch. Das stimmt
schon
auch.
Ich glaube, dass das durchaus auch eine Rolle spielen kann, dann in so einer. In, weil, erinnere dich. Ach nee, da warst du nicht da. Nee, gegen Schalke warst
doch,
du
Schalke
doch
da. Doch, Schalke
war
ich da.
Ja, erinnere dich, wie es gegen Schalke war. Ja, da ging es von Anfang an. Da hat sich manchmal auch immer wieder Chancen, war immer wieder auch vorm Tor und hat sich immer wieder auch was erspielt. Die Atmosphäre eine ganz andere.
Ja, da ist schon was dran, das stimmt. Aber ich glaube, das erklärt es nicht nur. Ich glaube, es war einfach auch.
Nein, das wollte ich auch nicht sagen.
So,
es ist vielleicht auch ein Punkt dabei.
Ja, das ist sicher so, ja.
Den man da nicht vergessen soll, weil ich denke schon, dass das, was da unten passiert auf dem Rasen, dass das auch durchaus eine Rolle spielt. Bei dem, mit wie viel Enthusiasmus man dann auch auf dem Rang dabei ist.
Ja, das definitiv, definitiv. Also es wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Trotzdem war es irgendwie eigenartig so. Und ja. Also kam dann schon noch ein paar Mal so die Ansage, ihr Handy runter und jetzt mal irgendwie, also so, ich weiß nicht. Es war irgendwie, es können wir besser, das haben wir auch schon deutlich besser hinbekommen, auch bei Kackspielen. So, und da dürfen wir dann gern beim nächsten Heimspiel, das ja dann Hannover ist, können wir uns da, glaube ich, nochmal alle auch ein bisschen von der anderen Seite nochmal zeigen an der Stelle. Was jetzt nicht an den Vorsängern lag, sondern es lag tatsächlich eher an den Leuten, die singen sollten. Und wie gesagt, hasta la vista, sag ich da bloß. Es war goldig, es war wirklich goldig. So, schön. Das ist jedenfalls das Nürnberg-Spiel. Ich hätte jetzt nichts weiter ergänzenderweise und würde fast vorschlagen, dann gucken wir uns mal Karlsruhe an. Oder? Hast du noch was?
KC? Nö.
Karlsruhe, gut. Dann machen wir das. Genau. Dann machen wir das. Fangen wieder mit der Bilanz an. Also 7 Spiele gab es bisher gegen den KSC, inklusive Pokal. 4 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 15 zu 8 Tore. Also das sieht ganz gut aus für uns. Das letzte Spiel gegeneinander war ein 1:1 am 9. Spieltag. Da hat Herr Castaños in der 46., glaube ich, den Ausgleich gemacht, wenn ich es mir richtig notiert habe. Und das war das Spiel, da erinnerst du dich bestimmt dran, wenn ich dir das jetzt erzähle, in dem der Schleusener aus 46 Metern nach 11 Minuten das 1:0 macht.
Ja, klar.
Genau, dieses lange Ding. Ansonsten erinnere ich jetzt aus dem Karlsruhe-Spiel nicht mehr so furchtbar viel. Ich vermute auch fast mal, dass ich da auch nicht da war. Genau, ja. KSC hat 25 Spiele gemacht in der Saison. 9-mal gewonnen, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen, 48-41 Tore. Also ich glaube, die sind mit Tabellenplatz 9 und 35 Punkten 4 vorm Club. Wirklich in den Regionen, die man da als gesichertes Mittelfeld ansehen kann. Ich vermute auch fast, da wird jetzt weder nach unten noch nach oben irgendwas Schlimmes oder Spektakuläres passieren. In den letzten 5 Spielen 2-mal gewonnen, 1-mal unentschieden, 2 Niederlagen. Zuletzt 0:1 in Kiel, das kann passieren. Davor jeweils 4:0 in Lautern und zu Hause gegen Fürth. Das ist jetzt mein...
Gewonnen.
Verloren. Nee, gewonnen. Also jeweils 4:0 in Lautern und zu Hause gegen Fürth gewonnen. Das wäre mein Beitrag zum KSC. mehr habe ich von dem Verein in dieser Saison tatsächlich nicht mitbekommen, außer, das ist jetzt wieder, aber auch wieder dolle gefährliches Halbwissen, dass da ja auch so ein bisschen, das hatten wir aber, glaube ich, neulich schon mal irgendwann erzählt, so ein bisschen Unruhe im Umfeld war mit dem Präsidium, sportlichem Vorstand, irgendwas Kram. Könnte ich jetzt nochmal schnell googeln, fällt mir jetzt gerade live ein, aber das ist auch genau ungefähr der Wissensstand, den ich da habe. Genau. Was hast denn du, was kannst denn du antragen zu Karlsruhe?
Ähnlich viel wie du.
Okay. Sehr schön.
Nee, ich hatte das Spiel gesehen in Karlslautern. Zumindest in großen Teilen. Da muss ich schon sagen, das war halt kein 4-0. Mhm. Ja, es war ein 4-0, aber von den Spielanteilen, also das Spiel hätte auch 2-2 ausgehen können. Karlslautern war da nicht 4 Tore schlechter. Karlsruhe war nur fucking effizient. Mhm. Ich glaube, das ist eine Geschichte, da müssen wir halt auch aufpassen.
Wollte ich gerade sagen, Effizienz ist schon mal scheiße. Ja.
Der Wanicek, Matanovic, genau. Und auch, hast du gerade schon gesagt, hier, Schleusener. Das sind halt auch so Spieler, die wissen halt auch, wo die Hütte steht, ja. Da musst du schon, also ich glaube, das ist wieder so ein Ding, also solche Einlagen wie gegen Nürnberg da beim 0-1. Ich glaube, Karlsruhe ist auch eine Mannschaft, die dir das halt gnadenlos dann bestraft. Mhm. Von daher musst du da wirklich, ich sag mal, so rangehen, wie die Spiele gegen St. Pauli und Schalke erste Halbzeit, dann wirst du gegen Karlsruhe definitiv was mitnehmen. Spielst du da so wie jetzt gerade offensiv gegen Paderborn oder auch gegen Nürnberg, ich glaube, dann brauchst du dich am Ende nicht wundern, wenn du mit 0 Punkten nach Hause fährst.
Ja, ich glaube auch, dass das ein richtig hartes Brett werden wird. Ich habe jetzt parallel nochmal versucht, so ein bisschen rauszubekommen, was da so die Unruhesituation beim KSC war. Kriege das jetzt aber so schnell natürlich nicht kompiliert, die ganzen Texte. Auf jeden Fall gab es da im Dezember eine Mitgliederversammlung, wo eigentlich 4 Abwahlanträge gestellt werden sollten, die dann per Hammelsprung irgendwie von der Tagesordnung gewischt worden sind. Und irgendwas Maulkorb für einen Vizepräsidenten und alles nicht so geil. Also da ist im Umfeld, glaube ich, einiges, wirklich einiges so ein bisschen am Dampfen. Aber wie gesagt, das ist alles aus dem Dezember. Das waren jetzt so die Sachen, die ich da schnell noch rauskriegen konnte. Tja.
Also was ganz spannend ist, weil ich es gerade sehe, was ganz spannend ist, dass bei Karlsruhe, also die bewegen sich also auch statistisch wirklich genau da, wo sie hingehören. Das ist echt super interessant. Mhm. Also Expected Goals bei denen liegt bei 44,84. Mhm. Erzielt haben sie 45 Tore.
Genau.
Ja. Und Expected Goals Against liegt bei 41 Toren, 41,23, und sie haben 40 Gegentore bekommen. Das heißt also, das, was du da lieferst und bekommst in Sachen Expected Goals, ist die Chance da, dass es auch so eintreten wird. Das heißt, wir sollten uns schon auch Chancen erarbeiten, dann ist da was möglich. Wenn nicht, dann nicht. Also,
wie ist es eigentlich bei uns? Kannst du das mal schnell rauskriegen?
Ja, das kann ich gleich.
Wie liegen wir denn eigentlich da?
Wir haben 34,5 Expected Goals, liegen bei 38 Toren und bei den Gegentoren, das
okay.
War, da stehen wir aber gut da. Also wir haben 33 Gegentore, aber Expected Goals Against liegt bei 40.
Ja, siehst du mal.
Also, ist die Frage, woran das liegt, ja.
Tja.
Aber spannend, dass wir da wirklich, dass da eine krasse Differenz ist.
Mhm.
Dass die Gegner da ihre Chancen gegen uns dann eher nicht nutzen. Dann, also
das
scheinbar.
Das hätte ich jetzt gefragt, also was das sozusagen ist, spricht das jetzt für oder gegen uns, aber dann spricht
beides.
Das. Okay, das nehme ich.
Beides.
Sehr gut.
So, wenn man das jetzt nochmal runterbricht, wenn man das jetzt mal komplett runterbricht, dann ist das auch ganz interessant. Ist halt auch spannend, ja, wenn man sich das überlegt. Da siehst du mal, wie sehr er da vom Anfang der Saison halt auch zerrt noch. Lukas Schuler ist bei uns der Spieler mit den höchsten Expected Goals Wert, mit 6,12. Mhm. 5 Tore dabei gemacht. Dann kommt Lukas Steines mit 6,1, 4 Tore gemacht. Und jetzt kommt eben genau das. Das ist das, was ich meinte. Barış Artık 3,48 und macht dabei halt 4 Tore. Also er ist da eben schon besser als sein Schnitt. Also besser als, also er macht halt mehr draus als. Für ein Spiel, glaube ich, ist das immer ganz schwierig, aber ich glaube, wenn man das auf eine ganze Saison betrachtet, ist das ein interessanter Wert, der jetzt sicherlich, den man sicherlich auch nicht zu hoch hängen sollte, aber der schon ganz spannend ist. So, jetzt gucken wir mal auswärts. Auswärts haben wir Expected Goals Wert von 11,14 und dabei 14 Tore gemacht. Also liegen wir drüber und Expected Goals Wert Against liegt bei 23,7 bei 17 Gegentoren. Das ist schon sportlich.
Mhm.
Und auch hier Karlsruhe wieder super interessant. Also es ist wirklich Expected Goals 27,78, Tore 26. Ja. Und auswärts ist noch besser, 18,18 und Tore 18.
Ja,
nicht auswärts, sondern gegen. Also,
ja.
Also bei 18 Gegentoren, also bei 18 erwarteten Gegentoren tatsächlich auch 18 Gegentore bekommen.
Mhm.
Also das ist wirklich, Karlsruhe ist wirklich, auch was du ja vorher schon gesagt hast, mit der Bilanz, 9 Siege, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen, das ist wirklich eine komplett durchschnittliche Saison.
Ja.
Das ist faszinierend.
Ja, tatsächlich, ja, genau. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Heimbilanz ist natürlich, wenn du nicht gerade Kiel heißt, ist das wahrscheinlich normal besser als Auswärtsbilanz. Also die holen zu Hause 1,77 Punkte im Schnitt. Haben da aber auch zu Hause schon zweimal verloren. Also unverwundbar sind die im Wildpark definitiv nicht. Auswärts holen sie bloß einen Punkt im Schnitt. Genau. Ja. Ansonsten habe ich jetzt hier gerade nochmal in den Statistiken geguckt. Also Igor Matanovic, das ist ein Leihspieler von Eintracht Frankfurt, Mittelstürmer mit 20 Jahren, auch schon 10 Tore gemacht, erfolgreichster Torschütze.
10 Tore, ja.
Dann,
Danke,
dass du es versuchst. Danke, dass du es versuchst. Ich habe mich, also der zweite Mittelstürmer hat 8 Tore.
8 Tore, Schleusener 7, Wanicek 7. Ja.
Also die haben schon auch ein paar Spieler, von denen glaube ich auch die allermeisten fit sind. Stindl hat Wadenprobleme. Aber alle anderen stehen zumindest jetzt hier drin, so dass sie spielen könnten. Also da sind schon auch ein paar gefährliche Leute dabei. Bei den Vorlagengeber Sebastian Jung, rechter Verteidiger, Paul Nebel, rechtes Mittelfeld, Leihspieler aus Mainz, glaube ich. Oder? Paul Nebel, warte mal. Genau, Leihspieler aus Mainz. Und eben besagter Igor Matanovic. Also das ist schon offensichtlich deren offensiver Fixpunkt hier. 5 Vorlagen, 10 Tore. Auf die gilt es dann sehr wahrscheinlich sehr genau zu achten. Also ich bin wirklich gespannt, wie wir uns da schlagen können. Aber häufig waren das ja dann auch Spiele, bei denen wir uns vielleicht vorher nicht so viel ausgerechnet hatten, wo dann halt auch echt was ging. Ja. Also mal gucken. Wie gefährlich hältst du jetzt eigentlich unsere Situation? So 6 Punkte vorm Abstiegsplatz?
Ja, es ist verlockend, ja. Also ich glaube, wir sind gerade in einer Situation, wie wenn du jetzt im Spiel nach der Halbzeit 2-0 führst. Es
Ja,
ist so ein
genau.
bisschen, so ein bisschen, wiegt so, also so ein bisschen trügerisch.
Trügerische Sicherheit, also würde ich es auch sehen, genau.
Ja, also dadurch, dass Rostock jetzt gewonnen hat gegen Braunschweig und auch Karlslautern gewonnen hat gegen Osnabrück, Alter, da war ein Tore dabei.
Ja. Meinst du, lohnt sich das nochmal anzugucken,
Vor allem das 2-2 von Simakala, Alter.
okay, gucke ich nachher nochmal rein.
Also es ist trügerisch. Es ist echt trügerisch, weil du eben auch noch mit Rostock und Kaiserslautern eben auch nochmal gegen zwei Mannschaften von da unten spielst. Da können dann, da stehst du mit deinen 31 Punkten, vielleicht mit ein bisschen Pech in 3 Wochen. Erinner dich, oder nach dem Schalke-Spiel haben wir, glaube ich, noch gesagt, wie viele Spiele wir noch brauchen für die 40. Da haben wir uns mächtig, da haben wir mächtig daneben gehauen.
Auf jeden Fall, ja.
Und wenn das jetzt, lass es mal so kommen, also ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert, aber lass es mal so kommen. Lass uns mal die nächsten 2, 3 Spiele verlieren. Da unten die nochmal punkten mit 3 bis 4 Punkten. Dann stehst du mit deinen 31 Punkten auf einmal nach 27 Spielen da, wie Max in der Sonne.
Dann könnte es nochmal interessant werden, ja.
Und
Genau.
guckst dich doof an. Scheiße, wieso sind das nur noch 2 Punkte?
Genau.
Also wir haben leider Gottes nicht so eine Situation wie letztes Jahr, dass du eben da unten 2 hast, die halt komplett einfach nur scheiße sind. Und dann am Ende auch völlig verdient absteigen. Die Situation haben wir dieses Jahr nicht. Jetzt muss man ja fast sagen, zum Glück, dass Karlslautern gewonnen hat, weil nicht, dass Osnabrück auch nochmal jetzt hier auf den Trichter gekommen wäre. Naja, Mensch, da geht vielleicht doch noch was in Richtung Klassenerhalt. Weil ich glaube, wenn die das gewonnen hätten, dann hätten die echt nochmal richtig Morgenluft geschnuppert. Und von daher war das, glaube ich, ganz gut, dass Karlslautern das Spiel gewonnen hat. Ja, wie gesagt, bleibt dabei. Das ist trügerisch. Wenn du
Absolut.
jetzt, das kann, in 3 Wochen kann das ganz beschissen aussehen auf einmal wieder.
Absolut, absolut. Deswegen wäre es schon gut, wenn wir uns in Karlsruhe zumindest vielleicht ein Pünktchen ergaunern könnten. Da spoilere ich jetzt schon mal meinen Ergebnistipp. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, mit welchem Personal wir auflaufen. Es sind alle üblichen Verdächtigen fit, außer Conor Krempicki, der wohl Knieprobleme hat seit 28.02. Ansonsten, wie gesagt, ist es immer noch so, dass uns halt die halbe Mannschaft mit einer Gelbsperre im nächsten Spiel ausfallen könnte, wenn dann alle spielen. So, jetzt gucke ich hier gerade mal, also Reimann hatten wir beim letzten Spiel im Tor. Ich glaube, wir müssen nur in der Offensive was verändern. Weil Castaños ist ja offensichtlich komplett raus. Und dafür wird Luca Schuler spielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sodass folgende Elf wahrscheinlich aufläuft. Also Reimann, Belbel, Heber, Müller, Bockhorn hinten. Dann Kondé, Gnaka, El Fadli. Und vorne
Bei
Ate.
Bockhorn bin ich mir noch gar nicht sicher auf den Außenpositionen.
Warum?
Ja, weil die letzten Spiele immer Hankuri Belbel gespielt haben.
Stimmt, Bebel hat auf rechts angefangen, hast du recht. Da
Also
hast du recht.
würde mich nicht wundern, wenn Christian Thies das erstmal beibehält.
Also Hankuri links, ja. Ich muss das, glaube ich, mal aufgeschrieben sehen. El Hankuri links.
Ich glaube,
Hankuri,
Heber
meine
Müller.
Güte. So, Heber Müller und dann Belbel.
Und rechts Bell, ja.
Okay, naja, okay, gut. Und dann hast du halt im Mittelfeld immer noch Kondé, Gnaka, El Fadli.
Da kann ich mir auch vorstellen, dass es einen Wechsel geben wird.
Und Kondé rausgeht. Okay, für
Für Hugonet.
Hugonet wieder.
Wobei du dann natürlich, oh, dann hast du drei eher defensiv Denkende drauf, ja. Nee, lass mal Kondé drauf. Ich weiß nicht, was ist mit Krempicki?
Die Probleme.
Ach so, okay.
Weiß nicht, was das bedeutet, aber er ist jetzt hier, also bei transfermarkt.de ist er auf jeden Fall noch als verletzt gelistet. So.
Nee, dann lass mal Kondé erstmal drauf, glaube ich. Weil ich
Genau.
glaube, also mit Gnaka, El Fadli und Hugonet, das wäre, glaube ich, doch ein Ticken zu defensiv.
Ja. Genau, na dann lassen wir das so und vorne müssen wir dann eben, also Artig ist klar, Schuler glaube ich auch.
Wird auch wieder klar sein.
Genau, und dann haben wir jetzt, bräuchten wir noch eine Alternative für Elan Kuri. Wir könnten natürlich auch mit Ito, Schuler und Atik anfangen. Das wäre dann so das Abbild der letzten Male.
Ja, aber das hat ja nicht wirklich funktioniert jetzt
Na.
muss so ehrlich muss man ja leider sein. Ich glaube, Tatsu ist wirklich ist dann wirklich auch besser, wenn er dann so die letzte halbe Stunde, letzten 35 Minuten kommt, weil er da einfach nochmal richtig, richtig Power reinbringen kann. Das hat man jetzt gesehen in Paderborn von Anfang an kaum ein Faktor gewesen. Auch jetzt gegen Nürnberg fand ich ihn nicht so gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann Amici mal wieder anfängt.
Amici, genau. Gut, nehmen wir so. Also Reimann, Elhankouri, Heber, Müller, Belbel, Kondé, Gnaca, El Fadli, Atik, Schule, Amici ist dann halt die Elf. Wie geht's aus? Ist dein Tipp?
Ja, ich hoffe, wir machen mal wieder ein Tor.
Ja, das habe ich auch auf dem Zettel. Das wäre auch mein Tipp. Genau. Ich wäre dann mit einem Punkt in Karlsruhe, wäre ich auf jeden Fall erstmal zufrieden. Das wäre so mein Minimum. Darf gern mehr werden. Genau. Okay, na dann gucken wir mal. Das ist irgendwie noch gar nicht so richtig in der Woche. Das ist Sonntag, 13:30 Uhr. Genau, okay. Und dann ist tatsächlich erst einmal Pause. Nächste Woche gibt es ja dann noch das Testspiel gegen Union zu einem total fanfreundlichen Termin um 12 an einem Donnerstag. Aber okay, es ist ein Testspiel. Das soll ja jetzt nicht unbedingt ja, die Massen anziehen, sondern erstmal Erkenntnisse bringen fürs Trainerteam. Das würde heißen, dass wir tatsächlich jetzt, da E-Sports auch jetzt erstmal nicht mehr stattfindet, zum sonstiges Segment kommen würden und das auch tun.
Kein E-Sport?
Kein E-Sport, nein. Na, Micha hatte sich doch letzte Folge schon so halb verabschiedet, auch.
Ja.
Genau, ich glaube, Pokal läuft halt noch, die Pokalrunde laufen halt irgendwie noch.
Genau, die läuft noch, ja.
Und da gibt er uns dann halt nochmal eine Aktualisierung, wenn eine vorliegt, aber Liga ist jetzt durch. Insofern gibt es das heute nicht. Und wir sind im sonstiges Segment. Das Stadion kriegt einen neuen Namen und
Ja, war
heißt dann
schon.
Afnet Arena oder so.
Ist das schon bekannt, ja? Ist das schon.
Das kam jetzt, hatte der MDR jetzt berichtet, glaube ich, gestern
Okay,
oder so.
okay.
Dass das
Na
wohl so
bitte.
ist. Ja,
Naja.
auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ist das Thema für dich oder hebt dich das an in irgendeiner Weise?
Null.
Ja, geht mir auch so. Geht mir ganz genau auch so. Also ich habe das
Ist mir
verfolgt.
scheißegal.
Ich hab das, genau,
Also,
also, ja.
ja, anders wäre es, wenn das Ding dann irgendwann mal Heinz-Krügel-Stadion heißen würde. Das wäre was ganz anderes. Aber ob das Ding jetzt MDCC-Arena, AFNET-Zentrum, keine Ahnung, was heißt, ist mir sowas von Bums,
Ja,
ehrlich.
geht mir auch so. Also dieser Teil der Kommerzialisierungsschiene habe ich emotional komplett abgekoppelt von meinem Fantum. Also ich nehme das irgendwie wahr und zur Kenntnis, dass man offensichtlich Stadionnamen veräußern kann. Mir geht es da genau wie dir. Also wenn es jetzt eine Firma gäbe, die so ein bisschen Guerilla-Marketing-mäßig sagt, wir kaufen den Stadionnamen und nennen das Ding Heinz-Krügel-Stadion, das würde ich dann, glaube ich, schon irgendwie nochmal. Na, da gäbe es einen Ausschlag auf der Nulllinie der Emotionen in dem Kontext, aber so ist mir das eigentlich, also ob das Ding jetzt, weiß ich nicht, Stinkesocken 24 oder Frittenbuden-Arena heißt, ist mir komplett Hupe. Für mich ist das Heinz-Krügel-Stadion und fertig.
Osarium Arena.
Genau, und also Heinz-Krügel-Stadion und fertig. Und genau, und die kaufmännische Seite des Vereins oder der GmbH, da hoffe ich, dass die halt da viel Kohle rausschlagen konnten, so, weil das ja quasi das ist, was deren Aufgabe dann auch in der Stelle auch ist. Ansonsten bockt mich das auch zu keinem Prozent tatsächlich nicht. Genau. Ja.
Ja.
Gut. Haben wir das mal?
Nehmen wir so hin.
Nehmen wir so hin, genau. Machen dann Haken dran an das Thema. Dann, interessant. Veränderung in der NLZ-Leitung, also der Vertrag mit Thomas Hossmann wird nicht verlängert. Da fand ich auch durchaus, also da lohnt es sich schon, die PM nochmal anzugucken, weil ich da schon auch, naja, die Formulierung interessant fand. Also, erste FC Magdeburg
Ich
e.V.,
habe.
naja, der erste FC Magdeburg e.V. hat sich dazu entschlossen, auf der Leitungsposition einen neuen Impuls zu setzen. In diesem Zusammenhang entschloss sich der Verein dazu, den im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag mit Thomas Hossmann halt nicht zu verlängern. Die letzten Verlautbarungen, meine ich, aus der Ecke waren ja immer alle eher so gemeinsam und haben uns überlegt und dies und jenes. Und hier ist es ja jetzt schon sehr, sehr
Ach
klar,
so, okay,
sehr,
ja,
sehr,
okay.
sehr, sehr klar kommuniziert. Also der Verein hat beschlossen, eine Veränderung vorzunehmen. Da kann man jetzt eine ganze Menge Sachen reininterpretieren, aber es ist halt nicht so, wir haben uns jetzt im gegenseitigen Einvernehmen darauf geeinigt, den Vertrag nicht fortzuführen, sondern das ist eine Entscheidung gegen Hossmann gewesen. So würde ich das lesen wollen.
Ja, wenn man das jetzt so sieht, ja, da gehe ich mit, ja.
So, Oder also wahrscheinlich wird es dann wieder verkauft wie, also mit diesem neuen Impuls, das ist ja immer so ein bisschen so verklausuliert, weil man es halt nicht hart ansprechen möchte, aber ich glaube, ja, das ist, also es klingt jetzt hier zumindest so und ich habe jetzt nur den Text und tatsächlich gar keine Hintergrundinformationen, als wäre das eine Entscheidung gewesen, die der Verein eben getroffen hat. Du hast vorhin spontan gesagt, überhaupt nicht verwunderlich, ne? Also als wir da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen hatten.
Nee, ist es nicht. Also, weil das, aber das liegt auch wieder nur bedingt, glaube ich. Auch da muss man sagen, es liegt vielleicht auch nur bedingt. Also, nein, nicht vielleicht. Also, ach nee, ich fange mal an. Also, Fakt ist, das kann man ja sehen: seit Tarek Cahit hat es keiner mehr nachhaltig aus dem NLZ in die erste Mannschaft geschafft. Das war wann? 2014. Mhm. Das ist also 10 Jahre her, dass ein Spieler wirklich auch den Sprung geschafft hat in die erste Mannschaft und dort eben auch wirklich ein Faktor gewesen ist. Ja, dass man ein Spieler auf der Bank sitzt, das ist ja okay. Also Local Player-Regelung, sage ich da nur. Ja? So, und von daher verwundert das nicht, weil da kommt einfach nichts zurzeit. Mhm. So, und das, was kommt, ist offensichtlich nicht gut genug, sonst würden sie spielen. Auch da denke ich, da gilt auch für Christian Tietz das, was Hans Meyer mal gesagt hat, wenn ein Trainer von einem Spieler überzeugt ist, dass er ihm weiterhilft, ob der jetzt 18 ist oder 37, dann lässt er ihn spielen. Mhm. Und das scheint dann nicht der Fall zu sein. Da bin ich auch der Meinung, da denke ich auch, dass Christian Tietz da auch so tickt. Wenn da ein Spieler aus dem Jugendbereich so gut wäre, dass Christian Tietz sagen würde, jawohl, der bringt mich weiter, der bringt uns weiter, dann würde er den auch spielen lassen, da bin ich von überzeugt. Mhm. Von daher, das passiert nicht. Also scheinen die Spieler, die wir da haben, einfach nicht gut genug zu sein. So, und dann muss da was passieren. Und ob das jetzt zwingend an der Personalie Thomas Hossmann liegt, das sei mal dahingestellt. Er kann ja als NLZ-Leiter auch nur bestimmte Dinge ein Stück weit steuern. Die Trainingsarbeit machen ja dann andere. Mhm. Ja, also von daher denke ich, ist das einfach auch ein allgemeines Ding, um da zu sagen, komm, wir versuchen jetzt hier mal was Neues, wir drehen hier mal ein bisschen was um und gucken mal, was da jetzt passiert. Also,
genau. Ja, also ich ähnlich.
Ja, also es muss ja irgendwo Gründe haben, dass das, was nachkommt, offensichtlich nicht gut genug ist.
So. Genau. Ja, zur PM gehört auch noch der Satz, wollte ich ja auch noch nicht unterschlagen haben, der FCM und Hossmann sind aktuell im Austausch, ob und in welcher Form eine weitere Zusammenarbeit denkbar ist. Also man bleibt im Gespräch, das ist alles cool. Genau, ja, und ansonsten alles das, was du sagst. Mal gucken, wer es wird. Also, weiß gar nicht, wie da jetzt der Prozess ist, ob man da schon jemanden hat oder jemanden präsentieren wird oder ob man jetzt auch erstmal in die Suche geht, das wird jetzt hier aus dem Text nicht klar. Genau, ja, also das ist auf jeden Fall passiert und war mein zweites sonstiges Thema. Ich habe dann halt gleich noch eine Frage an dich, aber hast du noch was mitgebracht für heute, worüber es sich zu sprechen lohnt oder wo du, wie ich gestern dachtest, oh, das muss ich unbedingt im Podcast mal ansprechen.
Ich überlege gerade, gab es irgendwas?
Nee.
Eigentlich nicht wirklich.
Na, dann frage ich meine Frage nochmal, also Rahmenhandlung, das kommt jetzt aus dem Discord. Und es gab ja jetzt irgendwie, was war das denn für ein Spiel? War das ein Pokalspiel oder war das ein Ligaspiel? Man City und Liverpool?
Achso, ein Ligaspiel.
Ein Ligaspiel, genau. Und da ging es ja dann im Discord noch mal so ein bisschen um Stimmung. Ich glaube, du hast das Spiel gesehen und warst ganz begeistert.
Ich hab's gesehen.
Von Anfield von dem Thema Stimmung. Jetzt musst du ein bisschen, ich habe das Spiel nicht gesehen, jetzt musst du noch mal kurz vielleicht, also musst gar nichts, aber wäre cool, wenn du noch mal kurz sagen könntest, was da cool war, sozusagen.
Ja, also es war halt aus, also wenn man da jetzt wirklich mal rein als Fan dieses Sports auf dieses Spiel geguckt hat und mal ausgeblendet hat, wo das Geld von Manchester City herkommt und wie das da alles so funktioniert. Wenn man wirklich nur rein dieses Spiel gesehen hat und gedacht hat, ich will einfach mal ein gutes Fußballspiel sehen, wurde man in keinster Weise enttäuscht, ganz im Gegenteil. Mhm. Man wurde sogar noch, das war 90 Minuten Vollgas-Veranstaltung. Das war völlig geisteskrank, dieses Spiel. Also was Liverpool da in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat, das war der totale Irrsinn. Also die haben sich da Chancen rausgespielt und das gegen eine wirklich saustarke Mannschaft wie Man City. Die haben die phasenweise so hinten reingedrängt und trotzdem war Man City immer in der Lage. Du hast immer das Gefühl gehabt, bei jedem Konter, bei jeder Umschaltsituation, jetzt wird es für Liverpool auch gefährlich. Also das war vom Fußballerischen her war das einfach geil. Mhm. Das waren 90 Minuten komplett geil. So. Und dann muss ich sagen, und das ist ja das, jetzt komme ich da, was ich dann, klar, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, es war halt ein Spitzenspiel, jada, jada, jada. Aber ich muss sagen, weil ja immer gesagt wird, die Stimmung in England, die ist so scheiße. Ich muss sagen, was da in Anfield abging, das war geil. Das
Cool.
war komplett geil. Also, das war, die haben da zweite Halbzeit auch komplett durchgesungen und das Stadion hat bei jeder Chance wurde das so laut. Also ich fand's cool. Also ich muss dann sagen, ich war ja immer, weil, ja, die Spiele in England, die Stadien, die Stimmung, die ist da immer scheiße. Und kann ich bei dem Spiel, muss ich sagen, da gibt es nicht viele Spiele in Deutschland, die da so mithalten können, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, das war schon gut. Also das Gesamtpaket hat einfach super gepasst. Also es war ein wunderbares Fußballspiel und die Atmosphäre, was da am Fernsehen rüberkam, war auch richtig gut.
Ja.
Richtig, richtig gut.
Cool. Ja, genau. Und meine, also die Frage, die da so ein bisschen dahinter steckt, war für mich dann, was heißt das eigentlich, wenn man halt sagt, die Stimmung war nicht gut oder die Stimmung in englischen Stadien ist nicht
Genau, ja eben,
gut. Also was
das finde
bedeutet,
ich halt auch.
was bedeutet das eigentlich? Also, und
Genau.
also Hintergrund ist, ich habe diese Diskussion, die er da auf Discord hatte, die habe ich dann recht interessiert verfolgt. So, und dann war ich auch, ich glaube, ich hatte auch angefangen, was zu schreiben. Das war aber eine Situation, wo halt völlig klar war, wenn ich das jetzt, also war ein Debattenbeitrag, aber war völlig klar, wenn ich das jetzt abschicke, kann ich die nächsten 3 Stunden da eh nicht reingucken und drauf reagieren. Also habe ich es dann gelassen. Und nee,
Debattenbeitrag.
ich hatte da Fragen so und hätte aber also gar nicht mit euch diskutieren können, die ihr da engagiert dabei wart, weil ich eben, wie gesagt, die nächsten paar Stunden keine Chance gehabt hätte, aufs Telefon zu gucken. Deswegen dachte ich, ich nehme das jetzt hier mal mit. Hat mich, also fand ich deswegen interessant, weil ich ja nun durchaus einige Spiele in England gesehen habe und dann war mein erster Impuls, so zu schreiben, naja, aber die Stimmung in England ist wirklich auch nicht gut. Und dann fiel mir aber ein, naja, es stimmt aber nicht. Also, naja, weil es halt einfach, glaube ich, dolle abhängig ist von dem Verein, den man betrachtet. Also ich glaube auch, ich wäre bei dir zu sagen, also so pauschal kannst du nicht sagen, die Stimmung in England ist grundsätzlich scheiße, das stimmt so nicht. Das kommt dolle, glaube ich, auf den Verein drauf an, den man da guckt. Und dann natürlich auch auf die Paarung. So, und ich glaube, Man City und Liverpool, das hat schon auch nochmal spitzenspielmäßig was gemacht. Ich
Ja,
habe.
und ich glaube auch tatsächlich, da ist, ich glaube in England, du warst ja nur schon mal da, ich
Genau.
glaube, was ich denke, da ist ja eher so dieses Thema, da ist ja eher das Thema spielbezogen.
Genau.
Und das ist ja das, was ich vorhin auch gemeint habe, das Spiel hat es natürlich dann auch brutal hergegeben, ja. Weil alle 2 Minuten war Liverpool im gegnerischen Strafraum. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also die Atmosphäre, also das Spiel hat es auch hergegeben, dass sich das natürlich dann auch so hochschaukelt auf den Rängen. Also das war ja
Genau.
wirklich.
Genau.
Ich glaube, wenn das ein von Taktik geprägtes Spiel gewesen wäre, glaube ich schon, dass das ruhiger gewesen wäre, weil eben in England eine andere Art und Weise von Stimmung einfach herrscht als bei uns. Das kann man, glaube ich, auch überhaupt nicht miteinander vergleichen.
Nee, eben gar nicht. Und man kann aber schon, und darauf wollte ich gerade hinaus, also es gibt dann schon Unterschiede, also es gibt dann schon auch da nochmal wirklich Unterschiede. Also ich war mit Nico, schöne Grüße, ja, vor einigen Jahren mal bei Man United gegen Brighton, glaube ich, Brighton and Hove Albion. Und da war ich wirklich schockiert, wie nicht existent, wirklich, also original, nicht existent irgendeine Form von Stimmung im Old Trafford war. So, also das war wie. Also wenn der Gästeblock nicht ab und zu mal ein bisschen Rabatz gemacht hätte, wo wir halt unsere Karten hatten, weil du an Menükarten sonst gar nicht rankommst, wäre das wie eine Theatervorstellung gewesen. Das ist jetzt kein Witz. Also da war gar nichts los. Da war es dann sogar so, haben wir dann hinterher erfahren. Und das, ich meine, das Old Trafford ist halt einfach auch ein Tempel, ja. Also wenn du da ein paar Leute hättest, die richtig Bock hätten, da kann es dolle scheppern. So, wir haben dann hinterher erfahren, dass das Menü dann irgendwie wohl auch jetzt angefangen hat, wieder so Singing Sections einzuführen, also wo du explizit dich hinbegeben sollst, wenn du halt was singen willst und so, um halt auch die Stadionatmosphäre da so ein bisschen zu erhöhen. Also das war ganz erschreckend. Und dann gab es aber zum Beispiel auch so Stops wie Millwall, so, wo jetzt auch, naja, also wo jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie gesungen wurde, aber da wurde halt 90 Minuten lang hart durchgepöbelt. So. Und das muss man, also wirklich, und das muss man, und das muss man jetzt nicht geil finden, aber das ist eben auch eine Form von, also da wurde alles durchbeleidigt. Also gegnerische Spieler, eigene Spieler, das war komplett egal. Also irgendwie der den Ball hatte, war immer der größte Idiot und dann war das Wurst, was er für Trikot anhatte. Das war wirklich, also das ist auf eine Weise auch unterhaltsam gewesen. War schon auch cool. Und dann erinnere ich mich noch an ein Spiel, da waren wir in Southampton und haben Southampton West Ham, glaube ich, geguckt. Und West Ham und Millwall können sich ja nicht ab, ja. Das ist ja auch ganz, ganz schlimm. Und da hat dann Southampton irgendwann angefangen zu singen, Your Shit Just Like Millwall. So, und das war dann auch cool, weil da auch so ein bisschen, was dann so ein bisschen so stimmungsmäßig raschelte. Also so will halt sagen, es gibt schon auch stimmungsvolle Stadien in England, die man machen kann. Und meine Erfahrung war dann auch, also eher so, na gut, jetzt Premier League habe ich nicht so furchtbar viel gesehen, aber halt eher so, zweite Liga und so und ein bisschen drunter, da geht es dann halt einfach auch nochmal mehr zur Sache. Also wir waren irgendwie auch bei Queen's Park Rangers, das fand ich auch schön, also da gab es dann auch sehr spielbezogenen Support und einen sehr, sehr coolen Torjubel, oder so einen Torjingle, den dann alle mitgesungen haben. Und insofern, ja, also Stimmung nicht vergleichbar mit dem, was wir mit unserer, mit der Ultrakultur in Deutschland ebenso haben, aber ja, also diese Aussage, Stimmung in England ist immer scheiße, ist tatsächlich grundsätzlich nicht haltbar.
Also was ich mir immer mal wünschen würde in deutschen Stadien, das ist halt manchmal auch diese beißende Selbstironie.
Genau.
Also das ist
ja, genau. Ja, ja.
Das ist ja, also das ist ja wirklich was, wo ich mir, das würde ich mir manchmal auch so in deutschen Stadien wünschen, dass man so, also wenn's halt gar nicht läuft, dass man das eben auch mal besingt. Also für mich immer noch das schönste Ding, was ich, also muss ich so lachen, ich weiß nicht, wer das war, keine Ahnung, die hatten 12 Spiele in Folge verloren oder so und lagen dann wieder hinten. Und dann haben sie eben gesungen, ihr seid nichts Tolles, wir haben jetzt 12 Spiele in Folge verloren. Was wollt ihr eigentlich? So nach dem Motto, ja. Also solche Sachen. Das fehlt mir manchmal in Deutschland, so dieses auch mal über sich selber einfach mal komplett lachen können. Also das fehlt mir halt auch so manchmal so in Stadien. Also, also das ist halt was, wo ich sage, das ist schön, dass sich die englische Fußballkultur das auch immer noch erhalten hat. Dieses auch teilweise sehr, 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 sehr derbe, selbstironische, was da teilweise an den Tag gelegt wird.
Ja, zwei kurze Geschichten noch von Millwall. Das war, glaube ich, auch so unser allererster Stopp, als wir das erste Mal in England waren. Also zwei lustige Geschichten. Wir waren rechtzeitig vorm Spiel eben im Stadion und haben da ein bisschen rumgehangen. Nico hat sich dann ein Kippchen angesteckt auf den Rängen. Und da waren noch wirklich wenig Leute im Stadion und wurde dann sofort von einer Ordnerperson darauf hingewiesen, hier Rauchverbot im Stadion und so. Und zur Halbzeit musste ich aufs Klo. Und komm ins Männerklo und hab nichts mehr gesehen. Weil da standen einfach mal alle Menschen, die rauchen, auf diesem Klo und haben halt gequarzt. So, also das war unfassbar geil. Das ist auch so, wie ich auch denke, das ist auch so fucking England, das ist so cool. Also da konntest du wirklich die Luft mit dem Schwert locker schneiden, hättest du Stückchen mit rausnehmen können, ohne Spaß. Also richtig cool. Das ist geil. So, und die zweite Millwall-Geschichte, okay, ich muss drei erzählen. Also die zweite Millwall-Geschichte ist, wir hatten ein bisschen Respekt, weil Millwall ja durchaus auch einen Ruf hat, so ein bisschen in einer anstrengenderen Gegend zu sein und so, und war auch ein Abendspiel. Also wir sind aber schon mit einem gewissen Respekt hingefahren und hatten dann trotzdem aber das Ansinnen, dann halt auch im Stadion halt noch ein Foto zu machen und so. Und dann haben wir uns überlegt, ja, kannst du jetzt hier irgendwie wen ansprechen oder hauen die dir gleich aufs Maul oder was ist denn hier los? Und so. Ja, super, super Stereotyp, also total dumm eigentlich, ne? Und dann haben wir.
Im Zweifel jetzt halt einen Ordner gefragt, ja. Aber wahrscheinlich jetzt von dem auch aufs Maul.
Naja, und dann vor allem auch noch Deutsche, es kommt noch dazu und in England und alles schlimm. Und dann haben wir einen Typen gefragt, der da neben uns stand, und der war der netteste Typ. Ich habe zwar kein Wort verstanden von dem, was er mir erzählen wollte, aber der war super, super cool, auch so ein bisschen grobschrötig. Also ich glaube, der hätte, also auch so das Format wurde vielleicht, wenn du alleine im Dunkeln unterwegs bist, auch mal die Straßenseite irgendwie wechselst oder so, aber der war total geil. So, und also total nett, total cool, hat uns da echt irritiert in unseren Stereotypen so. Und die dritte Sache, von wegen durchbeleidigen und durchpöbeln, hinter uns, so zwei Reihen hinter uns, saß ein älterer Herr. Wenn du den auf der Straße gesehen hättest, hättest du gedacht, Marke, so Professor im Ruhestand, netter älterer Herr so, weißt du? Also so graue Haare, so ein Mantel.
Ging der im Stadion, ging der komplett ab, oder?
Genau, und der hat, alter Schwede, also da war wirklich jedes anderthalbte Wort war irgendwie Fuck und Fucker und keine Ahnung. Ja, und der war auch 90 Minuten lang nicht ruhig. Ja, also der hat alles gegeben, ja, alles rausgehauen, und ich habe den erst nur gehört und habe so gedacht, okay, krass, ich muss mich jetzt mal umdrehen, was das für ein Typ ist, und dann war das halt so ein Väterchen, weißt du? So. Also das war schon cool. Also Millwall ist echt ist schön. Das kann man machen. Also wer so auf sowas steht und das mag, dem empfehle ich das sehr. Ich empfehle sowieso, also in England, wenn man es kann, die sich Gelegenheit ergibt, mal hoppen zu gehen. Also da gibt es schon auch ein paar geile Grounds und so. Und ja, wirklich eine ganz andere Fußballkultur. Das stimmt schon. Genau. Ja, das wollte ich nochmal gefragt haben, weil mich das einfach da im Discord jetzt die Tage echt interessiert hat.
Wie gesagt, es war einfach ein cooles, also auch so, also das Spiel an sich war halt einfach, Wahnsinn. Also, ja, weiß nicht, wie man das, also das war Fußball. Aber eben auch, und das muss man auch sagen, aber eben auch mit einer, und das deswegen, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ja über unsere Schiedsrichter immer so geschimpft wird, und dann auch gerne mal auf England verwiesen wird, ja, die Schiedsrichter in England, die sind ja viel besser, aber in der 98. Minute, Gegenspieler von City hat den Fuß auf Brusthöhe und rammelt dem Gegenspieler von Liverpool einfach mal im eigenen 16er die Stollen in die Rippen und der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, VAR prüft, war nix.
Englische Härte, ja, also ja. Das ist halt normaler, genau, Zweikampf, ja. Weißt du?
Ich hab zu einem Kumpel mal gesagt, weil der auch mal anfing mit englischen Schiedsrichtern, ich sage, ja, englische Schiedsrichter, da gibt's teilweise nicht mal Geld bei offenen Brüchen.
Richtig.
Das war halt so ein Paradebeispiel dafür, wo ich mir dachte, Alter, das ist ein, also klarer geht's ja gar nicht mehr. Da ist auch scheißegal, ob der vorher irgendwie mit der Fußspitze den Ball berührt.
Nein.
Der rammelt dem Spieler von Liverpool da die Stollen in die Rippen. Und also ich dachte vor Fernsehen, ey, das ist ein Strafstoß. Und dann Wiederholung, ja, klarer Strafstoß. Und dann, nö, Abstoß. Was? Alter. Ey, ja. Da habe ich auch gedacht, so viel zum Thema, da dachte ich mir so, ja, so viel zum Thema, unsere Schiedsrichter sind alle scheiße. Genau.
Ja, naja, so viel zum Thema, kleiner Exkurs in den englischen Fußball, genau. Wenn du jetzt nichts mehr hast, wäre ich ja fast geneigt zu sagen, wir machen halt hier Schluss für heute. Sonst hättest du jetzt die Gelegenheit, nochmal kurz, ich könnte auch nochmal hier rumjeopardien, dann, aber...
Nö, wir müssen ja jetzt nicht unnötig künstlich in der Länge ziehen.
Genau, ich nehme jetzt wahr, dass da jetzt bei dir auch nicht mehr so wahnsinnig viel in petto ist. Dann machen wir das so und dann gucken wir alle entspannt, also wir beide wahrscheinlich Fernsehen am Sonntag, ich glaube, du fährst ja auch nicht.
Definitiv.
Ne? Ja, genau. Ja. Genau, und schauen wir mal, was unsere Mannschaft da veranstaltet. Und nächste Woche.
Oder nächste Saison wieder.
Nächste Woche findet aber trotzdem eine Folge statt, richtig?
Ja, ja.
Genau.
Wir haben ja ein Spiel nachzubesprechen.
Richtig, genau. Gut. Dann machen wir das so. Tun wir das. Und ja. Allen, die nach Karlsruhe fahren, ganz, ganz viel Spaß. Schön vorsichtig sein. Ist ja auch ein bisschen ein eigentümliches Pflaster, wie wir auch wissen. Da kann man auch schnell mal in die Fänge von irgendwelchen Ermittlungsmenschen geraten und so weiter. Bringt bitte.
Ist das Stadion jetzt eigentlich fertig?
Ich glaube, schon eine Weile. Ja. Genau, bringt gern 3 Punkte mit und dann besprechen wir diese 3 Punkte in der nächsten Woche hier. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was du noch machst. Fußball ist ja, glaube ich, heute nicht.
Zumindest nicht sichtbar. Ja.
Okay, genau. Naja.
Im Free-TV.
Im Free-TV, genau. Dann, dir natürlich trotzdem noch einen entspannten Abend. Vielleicht kommt da noch irgendwo eine Sportveranstaltung, die es sich lohnt, reinzuziehen. Und dann, hören wir uns hier entspannt in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Niemand kann uns auf!